Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
Keinen komponiert habe, wie du eingefordert hattest tatsächlich. Deswegen haben wir noch den traditionellen, den wir bei den ersten Folgen hatten.
Wir warten auf den Jingle.
Genau, ich würde auch so ein kleines musikalisches Intro, so ein kleines Gitarrensolo.
Das wäre doch
das
was.
Das würde doch auch noch ein bisschen die Sache so ein bisschen hypen. Und dann immer wieder wiederholen als Kennzeichen.
Wir arbeiten da dran, genau, fürs nächste Mal.
Okay.
Ihr merkt schon, wir sind wieder da, der Mitherz-Podcast. Und wenn wir schon so ein bisschen über Technisches und so sprechen, vielleicht können wir auch einfach mal die Chance nutzen, uns bedanken bei den Menschen, die uns so zuhören, weil wir ja doch schon überrascht sind, wie viele das so sind und wo die überall sind. Also ein Dank von diesmal von Hanno, Dennis, von Lars und auch von Marc, der mal wieder da ist.
Vielen Dank.
Haben nämlich heute einen Gast und schön, dass ihr alle dabei seid und uns auf dem Weg so begleitet. Mal gucken, wo das noch hinführt mit dem Podcast. Wir haben noch viele Ideen und uns gehen die Ideen erstmal nicht aus.
Wir machen weiter.
Unbedingt. So, heute sind wir da zum Thema plötzlicher Herztod. Und da kann man eigentlich nur einen Experten einladen wie Marc Horlitz, der schon mal dabei war tatsächlich. Mhm. Also du bist auf der Liste jetzt der Top-Gast, kann man sagen.
Ja,
zweimal und schon ist man das aktuell.
Mann. Ach, du meinst im Podcast, nicht beim plötzlichen Herztod.
Ja, klar. Hoffentlich, genau. Das wär sehr schön, wenn wir heute ohne Notfälle auskämen hier. Ja, wir haben uns einiges vorgenommen und vielleicht sollten wir einfach starten tatsächlich. Können noch mal einen kurzen Rückblick wagen auf die letzte Folge. Da hatten wir ja Gästin Franziska Obercheck. Das war eine schöne Runde, finde ich.
Ganz anderes Thema, aber spannend war es. Auch für wir haben viel gelernt, oder?
Definitiv. Also jemanden, der im Prinzip so weit weg ist von unserer eigenen Hauptkost sozusagen, ist schon interessant und das auch irgendwie so einzubinden, war auch eine Herausforderung, muss ich sagen.
Ja, aber wir haben sie gemeistert, meine ich zumindest.
Müssen
andere bewerten. So, legen wir mit plötzlichem Herztod los. Marc, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Du hast es nicht weit. Wir sind schon wieder beim Echofunk. Also wie viele Etagen waren das? 4 wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube, ja. Es war ganz kurz. Also man hat das Gefühl, man ist hier schon zu Hause. Ich kenne den Echofunk ja schon seit 18 Jahren und begleite ja das Krankenhaus in einer treuen Begleitung, also insofern gerade auch
eine
Jubiläum gefeiert, ne? 50 Jahre, glaube ich.
Oh ja, stimmt. Hast du auch mal das Gefühl, dass die Decke einem fast auf den Kopf hier ragt? Du bist ja noch größer als ich.
Ja, das stimmt, aber es ist eine schöne Atmosphäre, vor allem der Ton ist so schön. Man hört dann hier dann entsprechend alles schön klar und ich hoffe, dass auch die ganzen Leute zu Hause das alles so schön wahrnehmen.
Die können es sogar anschauen. Wir werden auch wieder gefilmt heute. Danke ans Echofunk-Team.
Gut, dass du sagst, Lars.
Genau.
Was man auch sieht, ist, dass der Hanno die Hände hinten festgebunden hat. Beim letzten Mal, zur letzten Folge, mal genannt, hat er geklopft.
Ja.
Und jetzt ist er immer gefesselt, wenn wir Podcast aufnehmen.
In der zweiten Folge, das ist das Klopfen.
Ja. Ich dachte, das wäre so die sportliche Hommage. Ich habe ja gerade über Berti Vogts schon gesprochen, so im Vorgespräch. Ich dachte, das wäre so Nationalmannschaft jetzt, dass du dich für die Nationalhymne hinstellst, die nicht ertönen wird leider heute.
Ja. Ich bin kein Hymnensinger.
Wie wollen wir heute starten? Wollen wir wieder ein Quiz machen?
Ich mag Quizze. Ich würde erstmal definieren, was eigentlich ein plötzlicher Herztod ist.
Ja, schade. Das ist eine gute Idee.
Genau, ich habe da mal nachgeschaut. Man kann ja mal vorne weggehen. Mhm. Also plötzlicher Herztod ist immer ein natürlicher Tod. Ich glaube, das ist einmal wichtig zu sagen. Und zwar aufgrund einer Herzursache oder einer, wie wir sagen, kardialen Ursache. Mhm. Und was ich interessant fand, es gibt einige amerikanische Definitionen, die sagen, Symptombeginn sollte vorher maximal eine Stunde im Voraus liegen. Oder man ist innerhalb von 24 Stunden noch einmal gesehen worden. Und so schließen die Pathologen, die am Ende, wenn jemand stirbt, nicht genau wissen, woran es liegt, die Leute dann auch in diese Diagnose plötzlicher Herztod ein.
Ja.
Okay. Aber es muss schon am Herzen liegen. Also es ist nicht, wenn dann irgendwie zwischendurch noch was anderes angefallen ist.
Ja. Genau, also das gehört auch quasi in die Definition mit rein, dass man quasi keine offensichtlichen anderen nicht-kardialen Ursachen halt da hat. Ne? Wenn jemand, einen Ast im Kopf hat, dann ist das kein plötzlicher Herztod.
Ja.
Na, als mal ganz plakatives.
Genau. Wenn man einen Ast im Herzen hat, dann kann es auch zum plötzlichen Herztod führen.
Zum Beispiel. Halloween. Ne?
Ja. Sehr gut. Genau, ne? Aber dass andere offensichtliche extrakardiale Ursachen ausgeschlossen sind.
Ja. Verstehe, okay.
Ja, aber in der Tat habe ich natürlich als großer Quizmaster dieser Runde ein Quiz mitgebracht.
Auf dich ist verlassen.
Und am Ende des Tages haben die Jungs geglaubt, dass ich den Quiz mitbringe, wie immer. Aber habe ich natürlich nicht. Ich habe mir wieder mein eigenes Quiz ausgedacht.
Überraschung.
Und zwar spielen wir jetzt ein Quiz. Ich bin gespannt, wie viele ihr erratet. Und zwar entweder plötzlicher Herztod oder Drogentod. Und jetzt müssen wir verschiedene Prominente.
Müssen wir aber nochmal, sollen wir kurz über Drogen nochmal sprechen? Weil Drogen kann auch ein Trigger sein für den plötzlichen Herztod. Ne?
Das ist richtig, aber das ist ja auch ein bisschen, dass wir so ein bisschen ins Plaudern kommen über Prominente, die am Ende des Tages jetzt gestorben sind. Und mal gucken,
wir wollen im Grunde den Frauke Ludowig-Block jetzt machen. Also den RTL exklusiv. Ja.
Genau.
Verstehe.
Und ich sage jetzt mal ein paar Namen und ihr versucht mal rauszufinden, oder vielleicht wisst ihr es auch noch. Weiß ich gar nicht. Nee, wir können auch zusammenarbeiten in dem Fall.
Und zwar aufzeigen.
Ich fange mal an. wer kennt noch Bruce Lee?
Ja, klar.
Bruce Lee.
Ja.
Ja. Woran ist Bruce Lee gestorben?
Ja, wahrscheinlich am plötzlichen Herztod, oder?
Ja. Weiß es jemand?
Ja. Oder er hat zu viel Schläge abbekommen.
Nee, der Sohn ist auf jeden Fall erschossen worden, während bei den Dreharbeiten von The Crow.
Oh.
Aber ja, wie gesagt, ihr seid keine Filmnerds, ich schon. Ja.
Bruce Lee in der Tat hat Kopfschmerzen gehabt, hat eine Aspirin genommen und ist am nächsten Tag tot aufgefunden worden.
Oh je.
Okay.
Lag jetzt nicht an der Aspirin, ne?
Plötzlicher Herztod oder nicht? Wir wissen es nicht ganz genau, würde ich sagen, oder? Es könnte auch eine Hirnblutung gewesen sein.
Es müsste eine Obduktion erfolgt sein, oder?
Ja, hat nichts gefunden. Also am ehesten plötzlicher Herztod.
Okay, plötzlicher Herztod, oder?
Ja. Genau. Dann machen wir weiter mit Prince.
Prince ist gestorben an Drogenüberdosis.
Denkt man so.
Ja. Überdosis im Blut gesichert. Ja, kein klassischer plötzlicher Herztod, sondern eher Atemdepression und nicht mehr geatmet. Okay. Mhm. Dann Burt Reynolds.
Oh, Burt Reynolds.
Plötzlicher Herztod.
Lebt er nicht noch?
Nee, er lebt nicht mehr. Kennt ihr,
wir alle
Film?
Wünschen uns
einen Film mit Burt Reynolds?
Irgendein Western, oder?
Western, ja. Viele Western, ich weiß auch nicht.
Die glorreichen Sieben.
Ja, vier Schurken für ein Halleluja oder so.
Aber war Burt Reynolds der sich so geräkelt hat auf so einem schrägen 80er-Jahre-Foto, wo er so auf dem Tigerfell lag?
Ja, das war Burt Reynolds. Burt Reynolds ist in der Tat zu Hause zusammengeklappt, unter Wiederbelebung ins Krankenhaus und dort gestorben. Also plötzlicher Herztod.
Oh, okay.
Dann Lisa Marie Presley.
Das Drogen. Ist, ja, weiß man nicht genau, weil Elvis ist ja auch am plötzlichen Herztod gestorben. Und wenn man dann sagt, es könnte auch genetisch vererbbar sein, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, könnte das auch plötzlicher Herztod sein.
Also in der Tat sind Drogen im Blut gefunden worden, aber man vermutet eher einen plötzlichen Herztod, weil auch sie einfach zusammengekollabiert worden ist und dann verstorben ist in der Folge. Gut, Marilyn Monroe.
Umgebracht worden. Wird dort mal gesagt, vom Kennedy, klar.
Also dann Drogen.
Drogen. Genau. Ja, ich weiß es nicht.
Es gibt keine Lösung und es gibt viele Verschwörungstheorien zu dem Thema. Auch sie ist tot aufgefunden worden, hatte gewisse Substanzen im Blut, aber es gibt in der Tat Verschwörungstheorien, die auch auf Mord gehen. Also wird heiß diskutiert.
Man kann es ja auch kaschieren, indem man danach eben Drogen dann den Toten noch gibt, um dann zu tun, ach, es war doch irgendwie selbstverschuldet. In Wirklichkeit war es Mord.
Man weiß es nicht. Carrie Fisher. Weiß jemand, wer das ist?
Klar, Prinzessin Leia.
Ja, Star Wars. Woran ist Prinzessin Leia gestorben?
Auch plötzlich Herztod.
Ja, weißt du auch wie?
Sie hatte im Flugzeug, glaube ich, auf einmal Atemprobleme und ist dann reanimiert worden, ist dann auf die Intensiv gekommen und ist drei Tage später, glaube ich, gestorben.
Und hatte auch ein AED im Einsatz, da kommen wir später noch zu.
Ne? Ja, wo ist die Kamera?
Hanno, ist Wahnsinn. Gut, letzte Frage. Wen habe ich hier noch im Angebot? Christopher Reeve.
Weiß nicht, Superman. Mehr, wer
das ist. Superman, ja.
Im Rollstuhl.
Im Rollstuhl.
Stimmt, ja.
Auch plötzlicher Herztod.
Plötzlicher Herztod. Ist zu Hause kollabiert, wiederbelebt worden, hat aber leider Frustran und ist da an den Folgen gestorben. Und letzte muss ich auch noch sagen, Hans Meiser.
Plötzlicher Herztod. Da bin ich wieder im Rennen bei Hans Meiser. Also mit den anderen konnte ich nichts anfangen, aber Hans Meiser war ja das prominente Beispiel leider vor ein paar Wochen.
Genau.
In Mecklenburg-Vorpommern und hatte noch Großes vor, plötzlich tot. Ja. Was mir ja dann auch mal so ein bisschen den Weg auch so zu Udo Jürgens führt.
Ja.
Der hat ja auch das gleiche Schicksal gehabt. Ich will jetzt nicht alle ausführen, aber ich finde, das ist für mich so das Paradebeispiel. Ja. Mitten im Leben hieß übrigens seine Tournee. Und er war ja schon über 80 und dann ist er leider dann
da. Hat man es nicht erwartet. Tatsächlich.
Aber auf der anderen Seite ist ja auch ein schöner Tod, darf man nicht vergessen. Er war weit über 80, du fällst um innerhalb von wenigen Sekunden. Mhm. Also man muss es dann immer so ein bisschen bewerten. Ne?
Ja. Aber ganz ehrlich, man sieht, das ist ein ganz schön Thema, was mitten im Leben steht. Mhm. Wir kennen ganz viele Leute aus dem prominenten Bereich alleine. Mhm. Wir sind, glaube ich, jetzt genug. Jetzt ist das Quiz zu Ende. Ihr habt das sehr gut gemacht. Sehr gut. Fast alles richtig.
Aber der Hanno hat geholfen, vor allem bei den ganzen Star Trek-Geschichten.
Ja,
da bin ich ausgestiegen.
Der guckt halt mal Fernsehen. Ne?
Ja. Guckt nur Fernsehen. Viereckige Augen. Habe ich nie bekommen, wurde mir immer angedroht.
Ja.
Und zwar immer parallel zur Sportshow, deswegen habe ich das nie gesehen. Auf Raumschiff Enterprise war nicht mein Ding, weil ich einfach nicht gucken konnte.
Überlagerung der Kanäle sozusagen.
Damals gab es nur zwei Programme und nur eine Möglichkeit.
Prioritäten.
Ja,
Prioritäten.
Welche Prioritäten haben wir so? Was steht als nächstes an? Nach diesem glorreichen Quiz, bei dem ich jetzt gerne ausrechnen würde, wer gewonnen hat, aber machen wir
das
wahrscheinlich.
Das bleibt mein Geheimnis.
Schade. Hanno hat gewonnen.
Okay. Ich glaube, der Hanno gibt uns mal einen Überblick darüber, der plötzlich hat, so, wie verbreitet das ist, wie das vorkommt, so ein bisschen mal ein paar Zahlen auf den Tisch
ziehen. Ja,
das
kann er am besten. Richtig, ein paar Zahlen habe ich recherchiert.
Du kannst Zahlen und gibt, Filmwissen.
Das und es gibt, genau, Zahlen und Filmwissen. Ja. Das ist mein Beitrag.
Ja.
Also, es ist so, dass in Deutschland ungefähr 65.000 Menschen jährlich am plötzlichen Herztod sterben. Okay. Weltweit sind es 4 bis 5 Millionen Ne? Also eine sehr hohe Zahl. Ja. Der plötzliche Herztod ist für 20% aller Todesfälle verantwortlich.
20%?
20%. Also das ist jetzt hier nicht so ein kleines Problem.
Aller kardialer Todesfälle oder?
Aller Todesfälle. Oh. Aller Todesfälle. Egal, du nimmst einfach alle Todesfälle und dann 20% davon sind plötzlicher Herztod. Also das ist ein Riesending, will ich damit sagen. Das ist ein sehr großes Problem, weil nämlich auch 50% aller plötzlichen Herztode unbeobachtet zu Hause passieren. Das heißt, die Leute haben keine Chance. Ja. Das sieht keiner. Bumm, bist du tot und weg.
Und dann kommt der Postbote nach einem Monat und denkt, oh, hier riecht's komisch.
Genau. Ja. 30% und weniger als 30% passieren in öffentlichen Orten, ne, was ja die Chance, so einen plötzlichen Herztod zu überleben, deutlich erhöht. Mhm. Apropos Überlebensrate. In der Literatur geht man so von 2-20% Überlebensrate mit gutem kognitivem Ausgang, also mit gutem Ausgang, mit guter Funktionalität des Gehirns. Ne? Also es kommt ja auch immer darauf an, wie man überlebt. Das Gehirn ist ja sehr anfällig für einen Sauerstoffmangel. Mhm. Lars, was schätzt du? Wie lange kann das Gehirn so ohne?
Oh, nicht so lange, glaube ich. Eine Minute also vielleicht.
Bei Lars 2-3 Stunden.
Unbedingt. Ich kann die Luft sehr lange anhalten.
Ja. Ja. Ja, der Lars ist vielleicht auch so eine Amphibie, so ein Wechselblüter.
Ja. Stichwort Verschwörungstheorie.
Runterfährt. Ja, so 3-5 Minuten, ne? Aber länger.
Ach doch, okay.
Ja, es geht relativ flott. Hm. Ne, und deswegen ist das so, wenn man in öffentlichen Orten, also ne, 20%, aber das so in erste Weltländern, die da sehr gut aufgestellt ist. Da kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal dazu. Also sehr schlechte Überlebensraten ne, mit gutem Outcome. Und das ist für unsere weitere Folge auf jeden Fall auch mal wichtig im Hinterkopf zu behalten.
Ne? Ja, unbedingt. Marc, du bist ja schon wirklich lange auch im Krankenhaus und hast mit Rhythmusstörungen quasi bist du groß geworden. Du hast ja viele Patienten mit plötzlichem Herztod überlebt, im plötzlichen Herztod auch gesehen. Was sind denn so die Hauptursachen für einen plötzlichen Herztod?
Also man muss eins noch sagen, um das zu komplettieren, wenn wir davon sprechen, nach 3-5 Minuten wird das Gehirn absterben, der Hirntod nach 3-5 Minuten, dann ist das folgende Problem, dass in vielen Fällen ja Rhythmusstörungen auftreten. Mhm. Jetzt frage ich dich wieder, Lars, wenn du jetzt zum Beispiel Kammerflimmern hättest, wie lange würdest du es denn als durchtrainierter Mensch schaffen, bei Bewusstsein zu bleiben?
Wahrscheinlich deutlich weniger, vermute ich. Also,
sag eine Zahl.
30 Sekunden.
Sechs Sekunden.
Sechs, sieben
Sekunden. Das heißt, du kriegst Kammerflimmern, nehmen wir mal als härteste Rhythmusstörung. Mhm. Nach 6 Sekunden bist du bewusstlos. Du kannst niemanden mehr irgendwie anrufen oder irgendwie um Hilfe rufen. Du bist abhängig von der Umgebung, dass die erkennt, was passiert ist, wenn sie die überhaupt erkennt. Und dann natürlich die Reanimation einleitet, damit nach 5 Minuten spätestens dann das Problem gelöst ist. Mhm. Das ist also ein unglaublich kleines Zeitfenster. Und diese Rhythmusstörung, die tritt auf bei verschiedenen Grunderkrankungen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, diese Grunderkrankung erklärt jetzt die Rhythmusstörung. Da gibt es die koronare Herzerkrankung, die Durchblutungsstörung, die sehr, sehr häufig natürlich auch gerade, weil die Leute natürlich älter sind, durch Gefäßverengungen, durch Mangelversorgung des Herzens mit Blut Rhythmusstörungen auslösen. Dann gibt es aber auch unsere ganzen Sportler, die wir auch betreuen, wo wir immer genau hingucken, haben die vielleicht eine angeborene Herzmuskelerkrankung? Da können die gar nichts dafür. Genetisch bedingt ist der Herzmuskel schlechter am Pumpen als andere Gesunde. Mhm. Oder wenn jemand zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung gerade als Sportler entwickelt hat, das sind Entzündungen, da sind Zellen, die sind sehr, sehr empfindlich und die können dann plötzlich die Rhythmusstörung auslösen. Also auch da müssen wir wieder darauf achten. Und dann gibt es auch sehr häufig Ionenkanalerkrankungen. Das heißt, genetisch wird da einem Herzen etwas von den Ionenkanälen falsch kodiert und dann kommt es zum Beispiel zu einem unglaublich hohen Kaliumeinstrom, was dazu führt, dass die Zelle im Herzmuskel plötzlich spontan depolarisiert und Kammerflimmern auslöst. Das kann man im EKG sehen. Also es gibt verschiedene Gründe und im Grunde kann ich sagen, zwischen Geburtsjahr 0 bis 100 gibt es verschiedenste Gründe, verschiedenste Grunderkrankungen am Herzen, die dazu führen können, dass der plötzliche Herztod auftritt. Das macht die Sache ja auch leider so schwierig und deswegen wahrscheinlich auch deine 20% Sterberate insgesamt. Ne?
Wir gehen ja gleich noch mehr drauf ein, aber Ionenkanal ist bei mir hängen geblieben. Kann man das in einem Satz zusammenfassen, was das ist?
Ja, das heißt, Gene kodieren Zellen am Herzen, am Herzmuskel falsch. Das heißt, der Einstrom von Kalium oder auch Natrium ist wichtig, damit die Zelle depolarisieren kann, aber manchmal ist es übersteuert und dann kommt so viel Kalium rein, dass dann eben entsprechend ein Stromleitung entsteht, die da gar nicht gehört. So kann man es vielleicht salopp formulieren. Ach so, okay, sieht man oft auch im Oberflächen-EKG schon.
Okay, ja, immerhin.
Mhm. Ja, darauf habe ich ja ein bisschen gewartet. Ich wollte ja nicht vorweggreifen bei den Ursachen, ne, aber 70% aller plötzlichen Herztode sind tatsächlich durch eine koronare Herzerkrankung verursacht und ne, dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir diese Erkrankungen ne, angehen und weitermachen. Weil, Marc, kannst du uns nochmal erzählen, was können wir denn tun, um den plötzlichen Herztod zu verhindern?
Es ist nicht einfach, weil wir leben ganz normal, uns geht's gut, aber na klar, natürlich sollte man einmal mal ein EKG gemacht haben und jemand sollte mal raufgucken, ist im Ruhe-EKG irgendetwas auffällig, was vielleicht auf so eine Ionenkanalstörung hinweist. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man weiß, was in der Familie passiert ist. Wenn ich zum Beispiel einen Vater, einen Onkel und wie auch immer habe, die plötzlich mal umgefallen sind, gestorben sind, dann muss ich schon vorweg hingehen und überlegen, was habe ich vielleicht auch geerbt und muss das kardiologisch abklären. Genauso, wenn jemand natürlich eine koronare Herzerkrankung hat, wie du gesagt hast, dann muss das einmal im Jahr gecheckt werden. Die müssen dann zu dir kommen, Hanno. Dann machst du einen Check-up, guckst nach, die Durchblutung ist in Ordnung, es keine neuen Engstellen auftreten.
Ja.
Also insofern ist das Risiko zu erkennen oder dann eben, wenn ich Risikofaktoren habe, regelmäßig zu kontrollieren, ganz wichtig. Und ein wichtiges Symptom ist, wenn mir plötzlich mal schwindelig wird oder gar mal eine kleine Bewusstlosigkeit aufgetreten ist, die ich gar nicht so erklären kann. Dann spätestens Alarmbereitschaft und natürlich dann zum Hausarzt gehen, der dann einen wahrscheinlich zum Kardiologen oder zur Kardiologin schicken wird.
Also zusammenfassend kann man auch so ein bisschen sagen, vielleicht die Prävention der koronaren Herzerkrankung ist gleich Prävention des plötzlichen Herztodes.
Ja.
Und da haben wir mal eine Folge gemacht, auf die ich noch verweisen möchte. Da kennt man ganz viel zu dem Thema, aber ich glaube, das ganz wichtig bei euch beiden ist, ihr macht Check-ups für ganz viele Patienten und damit beugt ihr auch den plötzlichen Herztod vor, weil ihr halt Störungen am Herzen erkennt, behandelt und dadurch den plötzlichen Herztod verhindert. Und deswegen ist das auch nochmal für alle wichtig, diese Check-ups wahrzunehmen. Ab dem 35. Lebensjahr, Hanno, ist das
genau,
richtig?
Genau, also zahlt es auf jeden Fall die Kasse. Also ab dem 35. Lebensjahr kann jeder gesetzlich Versicherte mal ein EKG machen lassen, mal auf Diabetes-Screen, mal die Cholesterinwerte überprüfen lassen. Das ist tatsächlich das Lebensjahr,
Und wer eine gesicherte Herzerkrankung hat, hat schon mal einen Stent bekommen oder Bypässe, die gehören einmal im Jahr vom Kardiologen untersucht, Echo, vielleicht idealerweise ein Stressecho, Ergometrie, dass dann auch wirklich klar ist, dass bei dem chronischen Koronarsyndrom keine neuen Engstellen dazugekommen sind.
Ich möchte nochmal einhaken, wenn man zum Arzt geht und über 35 ist, muss man einfach sagen, ich möchte mal gerne einen Check-up machen und das reicht schon als
das
Schlagwort.
Das reicht schon, genau. Ja. Weil, wie gesagt, das übernehmen die Kassen und dann machen die Ärzte das auch. Ne?
So, die wissen, was bezahlt wird, zu machen tun ist. Das. Okay.
Wenn sie nett sind.
Wenn man eine Krankenkassenkarte hat.
Das ist die Grundvoraussetzung.
Ja, ansonsten natürlich, wenn man jetzt plötzlich einen Herztod hatte, ist aber die Frage auch therapiemäßig. Was mache ich als nächstes, Hanno? Was sind so deine?
Genau, also erstmal richtig, ne? Wenn ich plötzlich einen Herztod hatte, kommt es halt darauf hin, also muss man erstmal gucken, woran das halt lag. Ne? Ursachenforschung ist da ganz wichtig und dann muss man sich anschauen, was kann ich denn tun? Es gibt ja spezifische Erkrankungen oder Zustände, bei denen man mehr machen sollte, als es einfach nur festzustellen. Ne? Zum Beispiel ist es ja häufig so, dass der plötzliche Herztod im Rahmen eines großen Herzinfarktes auftritt und der Herzinfarkt kann dann dazu führen, dass die Pumpleistung des Herzens deutlich abnimmt. So, und wenn, das kann ich dann auch behandeln, dann gibt man erstmal spezifische Medikamente und guckt, wie sich dann die Herzleistung in einem bestimmten Zeitraum halt entwickelt, um dann zu entscheiden, wenn die unter einer gewissen Grenze bleibt, die Herzleistung, na, dann sprechen wir von hochgradig reduzierter Pumpleistung und dann sollte man einen Defibrillator implantieren, ja. Und weil wir wissen aus Studien, dass wenn die Pumpleistung unter 35% liegt dauerhaft, dann hat derjenige oder diejenige ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod aufgrund von Rhythmusereignissen. Und wenn ich einen Defibrillator, das ist sowas ähnlich wie ein Schrittmacher, nur ein bisschen größer, dass der den dann braucht, um das Leben zu retten.
Der wird eingepflanzt im Herzen.
Der wird eingepflanzt, genau. Aber das Problem ist, dass die Daten, die wir dazu haben, dass das auch was bringt, ja, dass die schon ziemlich alt sind. So um die 2000er sind die großen Studien dazu gelaufen. Und mittlerweile haben wir eine hochmoderne medikamentöse Therapie für diese Zustände. Dennis, vielleicht kannst du die mal kurz vorstellen.
Genau, also bei der Herzschwäche, da haben wir noch keine dezidierte Folge zu, setzt man heute auf eine Vierfachkombination an Medikamenten, die im Wesentlichen das Herz entlasten. Und zum Beispiel der Beta-Blocker, den kennen wir ja gut, der nimmt die Stresshormone im Herzen weg, ökonomisiert das Herz auch, indem er die Herzfrequenz runtersetzt. Wir haben
ökonomisieren
dann,
heißt, es arbeitet wirtschaftlicher.
Genau, ja, genau, es wird weniger Energie verbraucht und dadurch natürlich auch weniger Reiz gesetzt. Ja. Irgendwie zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung zu bekommen.
Untertourig.
Genau. Dann haben wir verschiedene Diuretika, die wir jetzt alle auflisten, die man heute einsetzt, die dazu führen, dass am Ende des Tages das Herz entlastet wird. Das führt zu einer, ja, jetzt wieder Ökonomisierung des Wasserhaushaltes auch irgendwo und entlastet das Herz vor allen Dingen auch dahingehend, dass nicht mehr so viel anpumpen muss gegen einen großen Widerstand. Und wie gesagt, 4 Medikamente, im Detail gehen wir jetzt nicht darauf ein, die man in der Kombination nimmt, die das Herz entlasten und die Arbeit einfach vereinfachen und dadurch weniger Stress fürs Herz bedeuten und ein besseres Überleben.
Genau. Wie viele muss man dann als Patient, fragt man sich ja, als Patientin, fragt man sich wahrscheinlich, wie viele Tabletten sind das dann so am Tag? Mit was muss man da rechnen mit einer Viererkombination?
Ja, das sind insgesamt
mindestens 4 Tabletten.
Ja, in der Tat sind es aber meistens 5. Ne?
Weil da kommen noch die Blutverdünner dazu,
ja, genau,
und die Statine zum Fettsenken. Also am Ende wird man schon 6 bis 7 wohl akzeptieren müssen. Aber es ist ganz wichtig, es ist nicht Chemie, die mich stört oder die irgendwie mich zerstören will. Mhm. Es ist ein Glücksbringer, dass diese Medikamente existieren, weil wir haben über die Jahre, und ich bin ja nun schon, ich muss sagen, ja, 30 Jahre jetzt dabei in der Kardiologie, die führen dazu, dass die Leute wesentlich länger leben als noch damals in den 90er Jahren, als ich angefangen habe. Deswegen, diese Medikamente sind Heilsbringer, muss sie liebevoll annehmen und sagen, gut, dass es dich gibt, die gerne nehmen und nicht jetzt, sagen wir mal, einfach das ablehnen und möglichst immer reduzieren wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der ganzen Geschichte.
Eine moderne Medikamentenromanze sozusagen.
Genau. Ja, eine Liebesgeschichte. Liebevoll in den Arm nehmen.
Schön.
Wieder eine Exorzistole. Du musst sie liebevoll in den Arm nehmen, annehmen und dann sind sie auch weg.
Das klingt so positiv alles.
Und da muss man halt sagen, unter dieser modernen Vierfachkombination ist halt so eine Defibrillationstherapie noch nicht getestet worden.
Ach so.
Ja, weil damals hatten wir, Marc, was hatten wir da noch?
Welche Studien?
So Anfang der 2000er, die SCUTHEF zum Beispiel.
SCUTHEF hatten wir gehabt, davor hatten wir dann aber, wie hießen die noch?
MADIT.
MADIT und dann hatten wir davor ja noch andere.
Genau, und wie
Cash hatten wir gehabt.
Genau, wie viele Medikamente haben die genommen?
Beta-Blocker.
Genau.
Und dann wurde auch mal gegen Amiodaron getestet.
Ja.
Aber ich muss dich korrigieren, als ich 93 angefangen habe, waren die ersten Studien schon im Gange. Das heißt, wir haben da praktisch schon Mitte der 90er gewusst, dass ein Defibrillator hilft, wenn die EF unter 35% ist.
Ja.
Und wenn du es nicht schaffst, mit den Medikamenten die Pumpfunktion zu verbessern, muss ein Defi rein. Das gilt eigentlich bis heute.
Also sind die Daten sogar noch älter?
Sie sind noch älter.
Genau. Lars, was schätzt du? Ich implantiere ja auch Defis. Wie viele Defis muss ich reindübeln, um ein Leben zu retten? Wir hatten das schon mal, diese Number Needed to Treat bei den Singles.
Also auf welchen Zeitraum bezogen? Oder
genau,
was
ist egal. Also wie viel, das ganze Leben, wie viel Defi?
Pro Person?
Nee, also wie viel Defis muss ich implantieren, damit eine Person von diesen Personen, die ich implantiert habe, gerettet wird?
Ach so, ich würde sagen so jeder Vierte vielleicht.
Ja.
Wäre schön.
1 zu 50.
50, okay.
Ich muss 50 implantieren und das ist zu viel. Und wir haben ja auch nur einen Parameter, ne, den wir da in Betracht ziehen. Nur einen einzigen. Marc, das ist ja auch dein Spezialgebiet. In letzter Zeit ist dann was Neues dazugekommen, wo wir sagen, das könnte uns helfen. Was kannst du dazu machen genauer?
Ja, wir suchen natürlich nach Parametern, denn du sprichst ja auf die sogenannte Ejektionsfraktion an. Wenn die unter 35 ist, implantieren wir ein Defi. Das heißt, wir haben aber oft schon erlebt, dass Patienten knapp über 35 waren und trotzdem tot umgefallen sind ohne Defi. Das heißt, die EF ist ein grober Parameter, aber nicht ausreichend. Und ich bin sicher, in den nächsten 20 Jahren werden wir auch nicht nach EF gehen oder in 10 Jahren. Und wir suchen jetzt nach Parametern, wo wir das Bindegewebe im linken Ventrikel messen, die Fibrose.
Ja.
Und wir können ja mittlerweile durch die MRT-Untersuchung dann am Herzen dann sehr schön feststellen, wie hoch und ausgeprägt die Fibrose ist. Fibrose ist Bindegewebe. Das ist nichts anderes als Unkrautgewebe und löst Rhythmusstörungen aus.
Ja.
Je mehr Unkrautgewebe, desto mehr Möglichkeiten, dass da Erregungskreise entstehen. Also glauben wir, wenn jemand, sagen wir mal, eine EF hat, die vielleicht ein bisschen höher ist, über 35, aber extrem viel Fibrose hat, dass der doch rhythmusgefährdeter ist. Das sind auch Studien, die wir jetzt gerade durchführen.
Das glaube ich auch.
Und profitiert der Patient auch eben unabhängig von der EF, von der Fibrose, vom Fibroseausmaß.
Ja.
Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir es festlegen können. Und es ist halt eben auch die spannende Frage. Aber auf der anderen Seite haben die Medikamente dazu geführt, dass die Pumpfunktion so stabilisiert worden sind, dass heute die Leute weniger Rhythmusereignisse haben durch die Medikamente, die wir in den 90er Jahren noch nicht hatten. Ne?
Aber wir sehen es ja auch bei Leuten mit einer ganz kleinen Narbe, können sehr, sehr schlimme Herzrhythmusstörungen plötzlich im Herzblut auftreten. Und ich glaube, das ist das, was du sagst, diese ganze Katheterablation, also das Veröden von diesen Fibrosestellen, das wird noch einen höheren Stellenwert kriegen. Und wir müssen nur lernen, wann ist es Zeit, das zu tun und bei wem. Und ich glaube, da werden uns die künstlichen Intelligenzen wahrscheinlich auch bei helfen, das zu analysieren.
Im Moment werden ja Defis eingebaut. Wenn die Leute weiter Rhythmusstörungen haben, dann gehen wir hin und können dann mit dem 3D-Mapping-System die Narbe im Herzen identifizieren und mit einer Hochfrequenzstromablation ausschalten. das geht sehr, sehr einfach, gerade bei KHK-Patienten. Die Narbe ist sehr gut zu finden. Ja. Da machen wir eine Linie und dann werden die Schocks auch wirklich, ja nicht auf null, sonst brauchen wir kein Defi mehr, aber deutlich reduziert, sodass diese hässlichen, unangenehmen Schocksituationen, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja unangenehm, wenn da 40 Joule plötzlich dann in der Brust dann da explodiert. Meistens sind die Leute ja davor schon bewusstlos, aber trotzdem, das wollen wir verhindern.
Ja. Wieso Narbe? Warum sprechen wir von einer Narbe am Herzen? Vielleicht kann man das noch kurz sagen.
Ja, ein Herzinfarkt macht ja eine Minderdurchblutung. Mhm. Dann stirbt die Herzmuskelzelle ab. Und wenn sie abstirbt, kommt im Prinzip unser Immunsystem und räumt auf. Mhm. Und dieses Aufräumen führt dazu, dass da, wo früher die Herzmuskeln waren, das Bindegewebe einwächst, um diesen Defekt zu schließen. Mhm. Aber der kann natürlich nicht die Eigenschaften der eigentlichen Herzmuskelzelle übernehmen, sodass dann da ein narbiges Bindegewebe entsteht, was die Elektrik stört.
Okay. Ja. Wenn die Narbe homogen wäre, wäre es gar nicht so schlimm. Aber die Narbe ist nicht homogen. Das heißt, da können Erregungskreise durch die Narbe gehen, durch Gewebe, das eben noch überlebt hat, aber nicht mehr so schön leitet wie früher. Und dadurch entstehen dann sehr, sehr stabile Erregungskreise in diesem Narbengebiet, in diesem inhomogenen Narbengebiet. Und das müssen wir identifizieren und applaudieren. Und dann ist es gut. Denn wenn man einen Defi hat, ist ja ganz wichtig, der Defi verhindert ja keine Bewusstlosigkeit. Wenn Kammerflimmern auftritt, dann dauert das ja ein paar Sekunden und dann ist man bewusstlos und dann irgendwann mal kommt der Defi und gibt den Schock. Das heißt, trotz Defi ist man geschützt, man wird nie am plötzlichen Herztod versterben, am rhythmogenen Herztod, aber die Bewusstlosigkeit ist weiter da, was ja wirklich in die Gefahr,
ist jemand blöd,
in
Gefahr wenn man gerade im Flugzeug fliegt zum Beispiel.
Zum Beispiel, was man ja auch gar nicht mehr darf.
Ja. Wäre ich ein Glück, genau.
Ja. Genau, ich habe noch eine Zahl dafür euch mitgebracht.
Oh.
Nur 13% aller plötzlichen Herztode, also hatten die Patienten eine Erkrankung, die auch tatsächlich ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod hat. Nur 13%.
Das heißt,
alle anderen wusste man es vorher einfach nicht und hatten kein erhöhtes Risiko.
Und auch keine Beschwerden, ja, dann wahrscheinlich.
Genau, und nur 13%, ne, und da gehören halt dann die Leute mit einer verminderten Pumpleistung dazu. Mhm. Oder, Marc, da gibt es da sicher noch so ein elektrisches Phänomen, was man auch gut abladieren kann.
Ja, man kann sehr viel abladieren, was Rhythmusstörungen auslöst. Das heißt also, wir können dann schon hingehen, können auch Extrasystolen abladieren, Extraschläge, die man im Vorfeld schon bei Patienten sieht. Mhm. Und wenn die laufen, dann haben wir auch mit unserem 3D-Mapping-System wie eine Landkarte die Möglichkeit, die dann zu abladieren. Ich glaube, meintest du das?
Oder der Dennis hatte im Vorfeld auch noch nach einer Erkrankung mit einer elektrischen Leitung, die man dann durchtrennen kann.
Leitung.
Oh, genau. Das WPW-Syndrom.
Ja. Erklären bitte.
Ja, also das WPW-Syndrom ist eine Erkrankung, die angeboren ist. Da ist eine Muskelfaser, die den Fuß mit der Hauptkammer verbindet. Mhm. Eigentlich sollten die Muskelfasern sich alle zurückentwickeln in der embryonalen Entwicklung bis auf den AV-Knoten, die normale Übergangsstelle vom Vorhof zur Hauptkammer. Und bei denen ist halt noch eine Muskelfaser zusätzlich, sodass ich zwei Inputs habe, elektrisch in den Ventrikel. Mhm. Und wenn ich mich dann mal aufrege, gibt es eine Extrasystole, einen Extraschlag und die kann dann diese Extrasystole über diese beiden Strukturen dann einen stabilen Erregungskreis auslösen. Mhm. Und wenn es dann mal dazu kommt, dass Vorhofflimmern auftritt, was ja bei jedem auch mal im jungen Alter auftritt, sogar eher im jungen Alter mit schneller Überleitung über diese Muskelfaser, kann im schlimmsten Fall das Vorhofflimmern auch mal auf die Hauptkammer über die Bahn dann überleiten, auch im plötzlichen Herz zu enden. Gott sei Dank nur in einem Promille von WPW-Patienten, aber wenn es passiert und gerade bei Jungen ist es dann ist es natürlich ein absolutes Drama.
Absolut, ja.
Und das kann man schon vorher im EKG sehen, denn diese Delta-Welle, das ist das Phänomen, was wir im EKG sehen, kann ich dann erkennen und kann dann rechtzeitig die Ablation durchführen und deshalb der Blick aufs EKG auch im jungen Alter ist,
hilft.
Ja, zumindest einmal gucken, alles gut.
Also wir müssen sagen, Check-up ist für jeden, für jede Altersklasse sinnvoll. Ja. EKG in jedem Fall, aber auch ab 35 spätestens einmal seine Risikofaktoren kontrollieren, um den plötzlichen Herzschlag zu verhindern.
Genau. Und man kann auch bei manchen, ne, das war jetzt auch so ein bisschen der Punkt, dass man auch über den Defi hinaus, dass es auch Erkrankungen gibt, die man dann wirklich auch tatsächlich verhindern kann, wenn man dann so eine Ablation macht.
Auf jeden Fall.
Beruhigend, zu wissen, tatsächlich. Ja. Wenn sonst die Chancen schon schlecht sind in dem Fall tatsächlich. Wobei man ja sagen muss, plötzlicher Herztod ist eigentlich ja irreführend, weil wenn man überlebt, dann war es ja gar kein plötzlicher Herztod.
Genau, oder? Das ist dann ein...
Das heißt, wie heißt es, überlebter plötzlicher Herztod?
Ach so, irgendwie macht das Sinn. Ja. Ja, schreibe ich mir gleich auf.
Ist wirklich so.
Okay, ja.
Ich denke auch, dass der Lars bald als Arzt arbeiten wird, wenn der mit den Podcast-Folgen so weitermacht.
Auf jeden Fall.
Richtig
ich ziehe demnächst den weißen Kittel an.
Dr. Lars, das wird jetzt bald honoris causa vom Krankenhaus Potz am Rhein, der hier überreicht
werden. Ich nehme alles, was ich an Ehren mitnehmen kann.
Genau. Wenn du bald Schauspieler bei RTL bist, ne, im Nachmittagsprogramm, dann ist was los hier, ne?
Okay, genau, das kann natürlich auch drohen. Oder beides einfach. Mal gucken. Ja, wollen wir ein bisschen aus dem Klinikalltag erzählen?
Ja, das wäre auch mal interessant.
Das wäre doch schön, wo wir gerade schon drüber plaudern. Vielleicht habt ihr ja sogar Beispiele und euch fällt was ein, wo ein solcher tragischer Fall euch ereilt hat und ihr vielleicht sogar ein Happy End vermelden könnt.
Ich starte jetzt einfach mal. Also okay. Ich habe eine Geschichte, die liegt schon ein bisschen zurück, die hat mich aber fasziniert und geprägt. Es war ein, ja, sag ich, ein 50-jähriger Mann, der auch einen plötzlichen Herztod hatte. Und zwar auf dem Weg, Zigaretten zu holen, stand er vom Zigarettenautomaten. Oh. Die gibt es ja heute Gott sei Dank kaum noch. Hat dann da sein wahrscheinlich 5-Mark-Stück reingesteckt. Ja, ja, und ist in dem Moment bewusstlos geworden, auf den Zigarettenautomaten gestürzt. Hat sich dabei das komplette Gesichtsknochen gebrochen, oh, und ist dann ins Krankenhaus wiederbelebt worden, hat den Gott sei Dank alles überlebt, auch ohne Folgen, und war aber vom Zigarettenautomaten gezeichnet, sodass ihm auch ins Gesicht gebrannt wurde, was die Ursache ist für diesen plötzlichen Herztod. Und er hat im Krankenhaus noch aufgehört zu rauchen und nie wieder eine Zigarette geraucht, weil es so deutlich war, das heißt, zu sehen, also das im Prinzip ist er gekennzeichnet worden.
Er hatte Marlboro auf der Stirn stehen, weil er unglücklich auf die Taste gefallen ist.
Es war schon ein bisschen wüst, aber es war ein sehr schönes Sinnbild dafür, was Zigaretten anrichten und wie gefährlich sie sind, und ein sehr deutliches das Paradebeispiel.
Ja. Besser geht's nicht.
Ein Bild von dem könnte auf einer Packung drauf.
Ja,
stimmt. Genau. Also ich habe eine Geschichte, die Geschichte gemacht hat.
Oh.
Ja. Geschichte. Also wirklich ein Fall. Ich meine, ich habe aufgrund meiner Zeit, die ich natürlich schon in der Kardiologie verbracht habe, vor allen Dingen ja von der ersten Sekunde an in der Rhythmologie, natürlich schon unendlich viele Geschichten. Aber eine, die wirklich Geschichte gemacht hat, und zwar war das damals, als ich damals im Herzzentrum Wuppertal gearbeitet habe, da kam dann genau an dem Tag, als die Twin Towers in den USA runtergekommen sind, an dem Tag, deswegen weiß ich das noch, 2001, ist eine junge 14-jährige Frau, ein junges Mädchen, zu uns gekommen und hatte Kammerflimmern und musste 14 Mal hintereinander reanimiert werden, defibrilliert werden, zu Hause umgefallen bei PlayStation oder wie auch immer. Der Vater hat sie dann laienhaft reanimiert, ist dann zu uns ins Krankenhaus gekommen und haben es dann irgendwie geschafft, die medikamentös so zu stabilisieren, dass die immer wieder auftretenden Rhythmusstörungen, die Kammerrhythmusstörungen, eben dann sistierten. Und da haben wir natürlich alles abgeklärt, Herzmuskelerkrankung, Herzmuskelentzündung und alles Mögliche. Wir haben nichts gefunden. Mhm. Aber sie hatte ein so auffälliges EKG, wie ich es damals, 2001, war ich ja immerhin schon fast 10 Jahre in der Kardiologie, noch nie gesehen habe. Ich habe alle möglichen Leute gefragt, und dann war ich in derselben Woche an einem Kongress, einem Weltkongress für Rhythmologie, und da habe ich dann den Professor Hazard-Gehr gesehen. Das ist der Erfinder des Vohflimmerns, einer der bedeutendsten Menschen, die in der Elektrophysiologie gearbeitet haben. Der hat erkannt, wo die Zündkerzen im Vohflimmern liegen. Und dann habe ich dann mit meinem Kollegen am Buffet in Hamburg gesessen und ich habe gesagt, sollen wir uns trauen, jetzt hier zu Professor Hazard-Gehr ans Buffet zu gehen, ihn anzusprechen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, egal, nach dem dritten Bier haben wir es gemacht, sind hingegangen und haben ihn, der kommt ja aus Bordeaux, angesprochen. Er war unfassbar nett, dann haben wir ihm das EKG gezeigt und gefragt, haben Sie so viel EKG-Veränderungen schon gesehen? Mhm. Und er hat gesagt, nein, hat er nicht, er würde das EKG mitnehmen. Und eine Woche später meldet er sich dann bei uns und sagt, er möchte gerne dieses Mädchen jetzt nach Bordeaux haben. Und dann haben wir dieses Mädchen dann nach Bordeaux geschickt mit dem Hubschrauber. Der hat sie dann 10 Stunden elektrophysiologisch untersucht, mehrfach Kammerflimmern währenddessen ausgelöst, irgendwelche Medikamente getestet. Und am Ende haben wir damals, hat er, Professor Hazard-Gehr, damals eine neue Ionenkanalstörung festgestellt. Mhm. Die nennt sich dann akute Erregungsrückbildungsstörung, also eine EKG-Veränderung, wo eine Early Repolarization entstanden ist, also eine frühe Repolarisation im EKG auf der Basis von Ionenkanalveränderungen. Mhm. Und das war der erste Fall, den er auch noch publiziert hat, weltweit. Und er war so ein anständiger, fairer Mensch. Das war mein Highlight in der Wissenschaft, hat er mich als Co-Autor gemacht. Ja, cool. Das heißt, ich bin mit Professor Hazard-Gehr damals auf eine Arbeit gekommen. Und dann kamen andere Forschungsgruppen, die das natürlich dann auch festgestellt haben anhand der EKG-Analysen. Und das war mein Fall damals 2001 in Wuppertal. Nämlich heute auch begleitet, die junge Frau ist natürlich schon deutlich älter, hat zweimal schon ihr Kind bekommen, ist Köln gefahren, hier in Porz. Ich war natürlich bei der Geburt dabei mit dem Defibrillator in der Hinterhand, weil ich natürlich Angst hatte, dass vielleicht auch mit dem Kind was passiert. Mhm. Aber ist alles gut gegangen. Aber ein Kind hatte tatsächlich auch genetisch diese Early Repolarization-Erkrankung im EKG, kriegt jetzt entsprechend ein Medikament. Und so geht die Geschichte dann weiter mit ihr.
Man sieht wieder, moderate Mengen Alkohol sind für
mich. Das wollte ich auch gerade sagen.
Genau, ich hätte manchmal das formuliert.
Wohltuend enthemmend.
Ohne Bier wäre das alles nicht möglich gewesen.
Das ist richtig. Und ich finde, wir sollten die besagte damals 14-Jährige auf jeden Fall grüßen und dir alles Gute wünschen, falls
auf
sie zuhört.
Ja, die ist ja jetzt schon, glaube ich, 40 oder so. Ne?
Wir kennen sie, glaube ich, alle hier in der Klinik.
Nee, ist eine andere.
Eine andere.
Also, aber sie kommt auch mal regelmäßig.
Okay. Ja, und jetzt komme ich mit meinen Geschichten hier. Ja,
wir hätten
das anders auf.
Ich hab
zwei kurze,
okay.
Die unterschiedliche Aspekte auch beleuchten. Das eine ist tatsächlich ein Patient, den ich in der Praxis hatte, mit einem englischen Brief aus London. und der da Bypässe bekommen hat. Und die Geschichte ging so, dass er aus New York zurück nach Frankfurt geflogen ist und da muss man ja umsteigen. In London.
Ja.
Das dauert meistens wie lange? Dreiviertelstunde?
Ja, mindestens, ne?
Ja,
mindestens,
stimmt. Ja. Oder stimmt.
Groß. Ne? Aktuell was länger.
Genau, und während er tatsächlich diesen Flugzeugwechsel hinter sich gebracht hat, ist er da dort auf dem Flughafen zusammengebrochen und dann wurde er reanimiert, ne? Also öffentlicher Ort, wieder viele Defis vorhanden, irgendwelche Laienreanimateure oder Sanitäter laufen da ja auch immer rum und hat dann dort die Bypässe bekommen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wenn der jetzt auf dem 7-Stunden-Flug vorher kollabiert wäre, dann wäre das Ganze nichts. Und der hatte so ein Riesenglück, dass das genau an diesem Punkt
gutes Zeitfenster erwischt.
Gutes Zeitfenster erwischt. Und ich bin dann rein, sie hatten verdammtes Glück. Und er so, ja, ich weiß. Genau, und die andere Geschichte, die ist, als ich auf der Intensivstation war, in meiner Ausbildungsklinik in Neuss, hatten wir einen Patienten, den wir monatelang betreut haben. Also diesen Patienten, den kennt ihr auch alle, ne? Derjenige, der so einen überlebt und der dann erstmal nicht wirklich fit wird, ne? Der nicht mehr richtig atmen kann, der auch entsprechend dann betreut werden muss. Und wir hatten den wirklich 4-5 Monate da und wir haben alle gesagt, ob das noch, na, ob er wieder auf diesen guten Funktionsstatus kommt, wissen wir nicht, aber die Neurologin hat ihn nicht aufgegeben und der stand, dieser Mensch, stand 5 Monate nach seinem Krankenhausaufenthalt mit 2 Beinen in der Intensivstation und der ging dann den Flur runter und allen Pflegerinnen und Pflegern auf der, also ist wirklich die Kinnlade runtergeklappt, weil das die Erfolgsgeschichten sind, die uns als Mediziner und auch als Pflegekräfte motivieren und weitermachen lassen. Und ich werde das nicht vergessen, ich hatte selber totale Gänsehaut und der stand da, hat gelächelt, uns allen gedankt, weil er wusste, was wir für ihn getan haben über Monate hinweg, weil er das von seinen Angehörigen gesagt bekommen hat. Und das hat, also das war wirklich ganz toll.
Ein Moment sowieso, für den Film sozusagen, wie in Hollywood inszeniert.
Sowieso so schön, wie das Gehirn sich über die lange Zeit noch richtig gut erholen kann. Also gibt es Leute, die habe ich gesehen auf Intensivstationen, intubiert mit Schlaganfall. Und nach einem Jahr haben die zu Hause ihre Steuererklärung noch wieder selber gemacht. Also Wahnsinn. Die haben eine Wiedererholung im Sinne von, dass das Gewebe dann wieder irgendwie aktiv wird über Wochen und Monate. Beim Herzen ist es ja so, wenn man einen Herzinfarkt hat, eine Narbe ist entstanden, dann ist die Narbe da, da kannst du machen, was du willst. Da haben wir ein ganz, ganz enges Zeitfenster. Beim Gehirn natürlich auch, aber wenn ein Gehirn geschädigt ist, kann dieses Gehirn tatsächlich sukzessive durch viel, viel, aber auch physikalische Übungen und welche speziellen Übungen auch aus der Neurologie dann auch notwendig sind, aber dann viel noch wieder revitalisieren. Also
gute Botschaft wieder, positiv.
Ja, immer. Ja. Dabei sein, ne? Bewegung.
Ja. Ja. Aber jetzt haben wir eben davon gesprochen, dass jemand im Flieger sitzt und genau das in London passiert und nicht vorher. Ja. Hätte er es vorher fühlen können oder was sind so die Vorboten, die Symptome vielleicht?
Es hängt immer so ein bisschen davon ab, was für eine Grunderkrankung vorliegt, die dann zum Kammerflimmern zum Beispiel führt. Habe ich eine Herzmuskelentzündung, dann kann ich natürlich schon im Vorfeld erkennen, ich habe Fieber, es geht mir nicht gut, ich bin schlapp, dann sollte man auf gar keinen Fall Sport machen. Das heißt, da kann man dann schon mal hingehen und sagen, da ist was, was ich jetzt behandeln sollte, damit es nicht zum plötzlichen Herztod führt. Es gibt aber auch Patienten, die eben das nicht haben. Und wenn ich jetzt so eine Ionenkanalerkrankung habe, dann kommt das aus dem Nichts heraus. Habe ich jemanden, der Brustschmerzen hat, dann könnte es sein, dass die KHK weiter fortschreitet, also die koronare Herzerkrankung, dass eine hochgradige Engstelle da ist und dann eben das auch entsprechend ausgelöst wird. Sehr, sehr schwierig, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, Schwindel zum Beispiel, Bewusstseinsstörung, unklare Genese, das sind so die Dinge, die dann natürlich auch mal vorboten sein können. Also alles, was auffällig ist, sollte zumindest respektiert werden und nicht Symptome einfach wegdrängen. Das tun ja manchmal doch einige. Das sollte man nicht tun.
Unklare Genese heißt was genau?
Ich weiß nicht, welche Ursache vorliegt.
Ach so, okay.
Also letztlich so, dass ich dann sagen kann, naja, es ist aufgetreten und ich habe keine Ahnung im Nachhinein, was vorliegt. Das sind ja auch bestimmte Dinge, die wir mittlerweile oder immer noch nicht mit unserer Medizin erklären können.
Ja, es gibt noch Lernpotenzial nach oben, was ja auch schön ist in der Medizin.
Die KI wird es ja dann lösen, ne?
Genau, dann machen wir nur noch Podcasts.
Ja, gut, dass du es ansprichst.
Oder die KI.
Oder die, genau.
Ich hatte ja eingangs gesagt, dass nur 30% der Fälle tatsächlich beobachtet werden beim plötzlichen Herztod. Und mittlerweile ist ja die Technik so weit fortgeschritten, dass wir kurz davor sind, auch, ich will nicht Revolution sagen, aber ich glaube, wir stehen kurz davor, um die Zahlen, Überlebenszahlen deutlich zu erhöhen, durch die Smart Devices. Da gibt es eine Studie, die hat gezeigt, also wenn man jetzt den plötzlichen Herztod hat, in 50% der Fälle haben die Leute eine sogenannte Schnappatmung. Ich glaube, das haben unsere ZuhörerInnen bestimmt schon mal gehört.
Seit Harpe Kerkeling kennt das jeder. Ne?
Genau, und wenn man sich so einen Smart Speaker zu Hause aufgestellt hat und mittlerweile ja, haben das ja auch schon die kleinen Kinder, dann kann dieser Smart Speaker mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote diese Schnappatmung erkennen und die Rettungskette aktivieren. Wie gesagt, ne, 50% aller Fälle passieren zu Hause. Wow. Und ne, wenn das kommt, dann überlege ich mir auch, das zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Cool. Die Holländer gehen da aber noch einen Schritt weiter. Also es gibt jetzt noch keine Smartwatch, die das auch nachgewiesen kann, aber die führen gerade eine Studie durch, wo die den pulsatilen Blutfluss am Handgelenk messen. Also ne, pulsatil bedeutet, wir haben ja keinen kontinuierlichen Strom, sondern durch das Herzschlag entsteht eine Welle und diese Welle kann man messen. Beim Kammerflimmern, wie du ja schon gesagt hast, Marc, fehlt die Welle. Und wenn die Welle fehlt, wird der Rettungsdienst aktiviert. Mhm. Und ich glaube, das ist, wenn das nachgewiesen ist, dann glaube ich, könnte das zu einer sehr großen Verbesserung der.
Aber wir sind ja quasi schon auf dem Weg mit den Smartwatches. Also das ist ja im Grunde die Smartwatch, ich habe ja selber eine.
Genau.
Das ist ja künstliche Intelligenz. Das heißt, da wird Infrarotlicht von der Uhr, vom Gehäuse auf die kleinen Kapillaren gesandt. Mhm. Dann kommt was zurück. Dann gibt es in der Uhr irgendwelche Algorithmen, die wir natürlich alle nicht wissen dürfen. Das ist KI. Natürlich. Und dann wird ausgerechnet, habe ich eine Rhythmusstörung, habe ich ein Problem und ich bin sicher, in den nächsten Jahren wird genau das integriert werden. Das wenn ich zum Beispiel heute Abend mit meinem Fahrrad am Rhein nach Hause fahre und ich falle vom Fahrrad, dann sagt die Uhr, geht es dir gut? Und wenn ich nicht antworte, weil ich bewusstlos bin, gibt er die GPS-Daten meiner Frau und dem Notarzt, die dann verständigt sofort mich dann entsprechend dann dort hoffentlich vielleicht finden oder auch dann suchen.
Genau, und das wird dann
vielleicht reinfällt, hast du gut geschaut.
Genau, wir haben Hochwasser. Ich weiß gar nicht, ob man am Rhein heute langradeln kann.
Dann komme ich in Rodenkirchen raus.
So, genau, und wenn das positive Daten ist, dann wird der Weg über deine Frau geskippt.
Ja,
also da hat sie nicht den ganzen Stress, sondern
Und was willst du dann machen?
Nee, dann kommt das Rettungsteam direkt zu dir.
Ach so, oh ja. Ich dachte, also du
das,
komplett
ja,
skippen.
Aber das wird dann, nein.
Die Frau hat es deaktiviert.
Oh Gott, da habe ich mich aber jetzt nicht richtig ausgedrückt.
Ist nie angekommen.
Es ist immer situationsabhängig, man weiß es nicht.
Sie hat den Alarm immer weggedrückt.
Genau.
Da muss ich eine kurze Geschichte zu erzählen. Und zwar, es gibt ja diese Live-Vests, das weißt du ja selber auch. Es gibt ja so Defis, die man ja erstmal vorübergehend im Rahmen einer Weste dann anträgt. Mhm. Und wenn man dann 3 Monate abwartet und hofft, dass die Medikamente dazu beitragen, dass die Pumpfunktion sich wieder normalisiert, braucht man keinen Defi. Mhm. Wenn aber das nicht funktioniert, kriegen die danach einen Defi. Und in der Zeit sind sie mit der Live-Vest auch zu Hause gesichert. Weil mit der Live-Vest können ja Rhythmusstörungen erkannt werden. Und draußen ist so ein Gerät außen. Und dann wird dieses Gerät dann einen Schock abgeben, wenn Kammerflimmern auftritt. Und da ist eine Taste drauf und da drückt man drauf, als Patient, wenn man einem schummerig wird, in Köln sagt man Plümerant, dann drückt man da drauf und wenn man dann loslässt, weil man bewusstlos wird, dann gibt er einen Schock ab.
Ja.
Damit das Gerät, die Live-Vest, nicht bei vollem Bewusstsein diesen hässlichen Schock abgibt, der so schmerzhaft ist. Und dann gab es tatsächlich einen Fall, ganz, ganz tragisch, ganz am Anfang, da hat eine Frau, die daneben war, das gesehen und hat immer auf den Knopf gedrückt, weil sie dachte, sie würde damit den Defi auslösen.
Oh nein.
Und am Ende ist der Patient gestorben.
Ui.
Das heißt also, mit diesem Draufdrücken und so, das ist schon nicht so ganz einfach. Ja. Deswegen brauchen die auch auf jeden Fall mindestens eine Stunde, wo man denen auch den Familienangehörigen beibringt, was zu tun ist im Notfall, wenn es dann mal zum plötzlichen Herztod kommt.
Man darf damit auch nicht duschen, haben wir gelernt. Ist mein Patient in die Dusche gestiegen, mit dem Defibrillator.
Wurde auch heiß, ne?
Wurde sehr heiß.
Ja, aber die kriegen ja auch eine zweite Weste noch zum Beispiel, damit sie mal duschen können. Ja, im Zweifelsfall müssen die das Ding ja 3 Monate tragen.
Ja, das ist
also ein bisschen eklig jetzt hier. Lass uns mal das Thema wechseln.
Genau. Ja. Smart Devices. Gibt's noch was zu ergänzen?
Nee, also unterm Strich ist das eine gute Sache und wenn diese Studie, die da gerade durchgeführt wird, positive Ergebnisse liefert und davon gehen wir, denke ich, alle aus, dann wird das flächendeckend eingeführt und das wird eher schneller als länger wird das gemacht.
Ich bin ein großer Freund von Smart Device und ich kann nur empfehlen, dass jeder offen sein soll dafür und wird in den nächsten Jahren mit jeder neuen Generation noch weiter nach vorne kommen. Wir werden später Zuckerwerte messen können, Blutdrücke messen können. Also das ist die Richtung in 4, 5, 6, 7 Jahren wird damit unser Gesundheitsmanagement und die Prävention, das Vorbeugen, was kann ich tun, durch die KI, durch Smartwatch tatsächlich übernommen.
Ja, und schick sind sie auch noch, nicht riesig am Arm, also ist ja machbar.
Ja. sieht sehr gut aus.
Genau. Jetzt haben wir ja eingangs gesagt, wir wollen nicht über Notfälle sprechen oder zumindest dafür sorgen, dass keiner hier einen hat. Aber vielleicht machen wir es doch mal. Also wenn jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir einen Notfall haben, wen wählen wir aus? Hanno vielleicht. Hanno, du wärst jetzt mal Opfer.
Der Jüngste. Der Jüngste, der ist vielleicht zu entbehren.
Also falsch ist, das Portemonnaie zu nehmen und wegzulaufen. Das ist falsch.
Ne? Also schade.
Ja, also wer rettet mich?
Ich habe mich natürlich auch damit beschäftigt, was machen wir im Falle eines plötzlichen Herztods?
Ja.
Und es gibt eine Leitformel, die man auch überall finden kann, die halt prüfen, rufen, drücken. Mhm. Und Lars, merkt ihr das schon mal? Ich habe ja schon mal einen Demenztest letzte Woche mit dir gemacht.
Den ich bestanden habe, möchte ich sagen.
Gucken wir mal, ob du heute nochmal bestehst. Schauen wir mal. Also der erste Schritt, prüfen, zielt darauf natürlich festzustellen, ist eine Wiederbelebung notwendig? Das heißt, ist jemand jetzt einen plötzlichen Herztod erlitten? Ist jemand ohnmächtig, also nicht bei Bewusstsein? Und das macht man durch lautes Ansprechen oder durch Rütteln, an den Schultern rütteln. Und dadurch wird der normale Mensch ja sich zumindest zur Wehr setzen oder wird irgendwie reagieren. Wenn das nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass der Patient bewusstlos ist. Die Atmung prüft man heute im Laienrettungsdienst eigentlich nicht mehr, nur wenn man darin bewandert ist, dies zu tun. Und sobald man festgestellt, der Patient ist bewusstlos, er reagiert nicht auf meine Ansprache oder auf mein Schütteln, dann muss ich mit der Wiederbelebung beginnen. Aber der zweite Schritt ist zunächst das Rufen. Und wen rufe ich? Hilfe. Denn es bringt nichts, wiederzubeleben, ohne professionelle Hilfe zu bekommen. Das heißt, wenn man zu zweit ist, nicht optimal, dann sollte man einen bitten, er soll den Notruf betätigen. Hanno, welche Nummer?
112.
Sehr gut, Gott sei Dank.
Oder 9-11,
kurz Angst, wenn man in den USA. Ja, genau. Das heißt, die 112 rufen. Wenn jetzt niemand da ist, man ist ganz alleine, egal, Handy nehmen, anrufen, Rettungsdienst rufen.
Also tatsächlich erst anrufen.
Ja, okay. Weil es bringt halt nichts, wieder zu beleben, wenn keine definitive Hilfe kommt. Und die ist ja oft in Form einer Defibrillation auch nötig. Das heißt, mit zweimal im optimalen Fall, einer ruft Hilfe, einer fängt mit der Wiederbelebung an, wozu wir zu Schritt 3 kommen.
Drücken.
Und das ist Drücken. Ja. Drücken ist die Herzdruckmassage klassischerweise. Hier funktioniert das wie folgt, dass man sich neben den Patienten kniet, den Oberkörper frei macht, die beiden Handballen aufeinander setzt und auf Höhe der Brustwarzen in der Mitte am Brustbein eine Kompression durchführt, also zusammendrückt. Und zwar ungefähr 5 bis 6 Zentimeter tief und in einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute. Und Marc, du hast schon gesagt, welches Lied kann einem helfen?
Staying Alive von Lars.
Oh, die Bee Gees.
Ja, sehr gut.
Die Bee Gees haben den Beat.
Ja. Man wundert sich, wie anstrengend das ist, 100 Mal zu komprimieren. Das ist eine richtig große Leistung. Das hält man noch nicht lange durch. Ne? Ja.
Zweimal pro Sekunde.
Deswegen erstmal anrufen, falls man schnell ermüdet.
Ja, genau. Und sich abwechseln auch. Ne? Das ist auch wichtig. Auf jeden Fall, diese Herzdruckmassage soll kontinuierlich durchgeführt werden, bis der, sagen wir mal, professionelle Retter eingetroffen ist, der Rettungsdienst oder ein anderer, der in der Nähe ist, ein Arzt oder irgendwer. Und das ist ganz zentral. Kontinuierlich durchführen, wenn man nicht mehr kann, sich auslösen lassen. Und die Kompression, wie gesagt, 5 bis 6 Zentimeter tief, vollständige Entlastung danach. Das heißt, wieder ganz loslassen und 100 bis 120 Mal pro Minute.
Was ist jetzt, wenn man sagt, ich bin zu schwach, ich kriege das gar nicht hin mit den 6 Zentimetern?
Klar, also wenn man jetzt die Kraft nicht aufbringen kann, um das zu machen, muss man es so gut machen, wie es halt geht. Mhm. Auf jeden Fall alles besser, als gar nichts zu machen, auch wenn ich nur 3 Zentimeter eindrücken kann.
Da muss man richtig kämpfen, ne? Da geht es ja ums Leben, das ist ja keine Spielerei.
Ja.
Das heißt, da muss dann richtig gekämpft werden und auch keine Angst vor der Fraktur, vor der Rippenfraktur. Salopp sagen wir immer, wenn keine Rippenfraktur vorliegt, ist noch nicht richtig reanimiert worden.
Okay.
Das heißt also, auch wenn man es knacken hört, nicht aufhören, sagen, oh, das ist zu gefährlich, ganz im Gegenteil, das ist leider so. Mhm. Die Rippenfraktur heilt, aber der Herzmuskel muss ja genügend Sauerstoff aus dem Körper in den Körper bringen und deswegen keine Sorge und keine Angst. Man macht da eigentlich nichts falsch, außer man tut gar nichts.
Genau, das ist auch, Marc, ein sehr wichtiger Punkt, weil jetzt habe ich noch was Erschreckendes aus dem Bereich
deine
der Statistik.
Zahlen? Du bist ja Statistiker heute.
Ja, absolut.
Das, nicht nur heute.
Bei der Geschichte muss man auch sagen, helfen die Zahlen einem auch, weil in über 50% der Fälle hat vor Eintreffen des Rettungsdienstes niemand angefangen zu drücken. Ne, wir reden jetzt hier nicht vom Defi, sondern nur vom Drücken. Und auch egal, wenn ich das Lied richtig treller oder im Brustbein nicht 5 Zentimeter drücke, drücken rettet Leben. Wenn wir drücken, retten wir viel mehr Leben, als wenn wir in der Klinik nachher noch die 10. Differentialdiagnose der Ursache uns angucken, sondern in dem Moment entscheiden wir ne, wenn wir helfen, wenn wir dabei sind, entscheiden wir über das gute Outcome des Menschen, der da liegt und unsere Hilfe braucht. Und das gilt für alle, weil ne, drücken kann jeder.
Früher haben wir immer gesagt, mal drücken 5-mal, dann Mund-zu-Mund-Beatmung oder sowas oder 15 und all diese Methode. Mittlerweile wissen wir, das Drücken durchgehend ist viel, viel effektiver, als dann sich abzulenken und dann wieder mit der Mund-zu-Mund-Beatmung anzufangen. Ah, okay. Das macht man, wenn man zu zweit ist, idealerweise. Mhm. Wenn man alleine ist, anmelden, 112, drücken.
Ich sage da ganz ehrlich, man sollte auf die Beatmung möglichst wenig Wert legen. Das verbessert die Chancen ein wenig.
Nur früher hat man das gelernt
und
auch beim Erste-Hilfe-Kurs und so, ne? Dann, dass man das dass man ein bisschen weiß, dass es jetzt eigentlich anders ist.
Aber eine Lanze nochmal für den Erste-Hilfe-Kurs. Ich kann jedem nur empfehlen, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, auch regelmäßig aufzufrischen, denn man weiß nie, was passiert. Es kann einen überall ereignen, dann ist man besser geschult, wenn man einen Kurs gemacht hat, und deswegen ist das Angebot da auch wirklich wahrzunehmen von der Bevölkerung.
Das ist also wer das extrem gut macht, sind wieder unsere Nachbarn.
Schon wieder die Holländer.
Ja, die können nicht kochen, ne? Aber also die Frikandeln sehen von innen aus wie schon mal gegessen.
Das ist richtig. Aber es gibt viel Soße drüber, dann geht das schon.
Jetzt habe ich wieder eine Zahl. Die Holländer haben in 60% der Fälle schon einen Defibrillator am Patienten, bevor der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Das ist sensationell. Nee, das muss man einfach ganz klar sagen. Wie haben die das gemacht? Zwei Sachen. Mhm. Die haben große öffentliche oder fahren immer wieder große öffentliche Kampagnen. Mhm. Ne? Dann wird jemand wie du, Marc, als Galionsfigur davor gesetzt und große Werbung gemacht, große Werbung geschaltet. Und die haben Polizisten und Polizistinnen und Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen haben die zu Hause mit einem Defi ausgestattet, und die werden auch, wenn die in der Nähe sind, die haben dann eine App, und die werden auch mit informiert, sobald der Rettungsdienst informiert wird. Und dann gibt es mittlerweile auch Laien, die auch an diesem Programm teilnehmen und ein Defi haben. Ja, und so, dass quasi eine Challenge in Holland entstanden ist, welche Berufsgruppe als erstes am Patienten ist. Und
das ist ja lustig.
Die haben teilweise oder oft auch Überlebensraten mit gutem Outcome von über 70%. Hm. Ja, also da muss man ganz klar sagen, das würde ich mir auch hier wünschen.
Ich meine, in Köln, weiß ich, gibt es ja die Retter-App. Ich weiß nicht, ob du da schon was von gehört hast. Das heißt, das ist ein hat einen Doktorarbeit gemacht an meiner Uni, und der hat das vorgestellt, und da war ich ganz begeistert davon. Der hat das hier in Köln so gemacht, dass dann eben diese App auf jedem Handy geladen werden kann, und wenn ich einen Notfall habe, dann sage ich, ich habe einen Notfall, und wenn einer die andere App auch hat und in der Nähe ist, kommt er sofort dazu.
Das heißt, genau, also das ist das
ist dann, das Prinzip aus den Niederlanden übernommen, tatsächlich. Ja. Und das macht natürlich Sinn. Ne?
Kann man sich direkt runterladen am Podcast hören, würde ich sagen.
Die Retter-App. Und Zeit ist da ja nun wirklich absolut.
Jetzt sind wir auch eine große Kampagne eigentlich mit dem Podcast? Wahrscheinlich,
ja,
oder?
Also
mittelgroß.
Ihr könnt euch beim Lars melden, wir machen mit.
Oh, unbedingt. Ja. Ja, genau.
Aber der Lars muss erstmal sagen, wie war jetzt der Leitspruch?
RPD, oder? Also, ich hab mir nur gedacht, das klingt wie eine Bank, die Abkürzung, aber prüfen, rufen, drücken.
Ja, das ist den Mens-Test gerade so bestanden.
Ich habe mich extra so vorbereitet eben, und dann,
aber so ist es. Ja, Dennis, du bist ja auch Intensivmediziner.
Mhm.
Wenn jetzt erfolgreich sowas durchgeführt worden ist, so eine Reanimation, und derjenige wieder mit einem Kreislauf in die Klinik kommt, wie geht's weiter?
Genau, also dann gilt es als erstes natürlich, die Ursachen nochmal zu erforschen. Das heißt, wir schauen ganz gezielt nochmal, was war jetzt die Ursache für diesen Herz-Kreislauf-Stillstand? Und das sollte man auch möglichst zügig tun, weil natürlich das Risiko, dass es sich jetzt in kurzer Zeit wiederholt, nicht unerheblich ist. Mhm. Und das führt natürlich zum einen dazu, dass man sich mit dem Ultraschall einen Überblick über das Herz verschafft und schaut, gibt es dort am Herzen zum Beispiel Flüssigkeit, die im Herzbeutel eingelagert ist. Dann schaut man sich das Blut an, ist da zu viel Kalium drin, die Blutsalze. Man schaut sich aber unter Umständen das EKG auch sofort an, schaut, ist da ein Herzinfarkt, der gerade stattfindet, muss dann eventuell auch einen Herzkatheter setzen. Also es gibt eine breite, Blumenstrauß an Maßnahmen, zum Beispiel auch CT-Diagnostik, dass man unter Umständen guckt, ein CT vom Brustkorb oder vom Kopf, und das ist dann individuell nach der körperlichen Untersuchung auch zu richten. Und das ist aber heute in so Behandlungsphase recht sicher eingebettet. Das heißt, wir wissen eigentlich, was zu machen ist. Diese Schockraumteams arbeiten da Hand in Hand, sodass möglichst schnell und zeitnah alles rausgefunden wird, was die Ursache ist, die man auch am besten sofort behandelt.
War das nicht früher so, dass man da auch so Icepacks auf den Körper gelegt bekommen hat, um runtergekühlt zu werden? Irgendwas war doch mal da.
Ja, also Lars hat dich gut aufgepasst.
Du hast mir das mal erzählt, muss ich fairerweise sagen.
Ja, es gibt da legendäre Bilder, wo Tiefkühlfrittenpackungen auf Patienten liegen im Supermärkten, um zu kühlen. Man muss ein bisschen revidieren. Die Idee war, man will den Hirnschaden verhindern. Da hat man sich gedacht, ich kühle die Körpertemperatur herunter, um das Hirn vor Schaden zu schützen, weil die Temperatur eigentlich die Entzündung, die entsteht durch den Sauerstoffmangel, weiter befeuert. Und man hat aber herausgefunden, dass das eigentlich nicht mehr so ist, sondern dass man nur Fieber vermeiden sollte. Wir kühlen heute eigentlich nur noch, um Fieber zu verhindern, nicht aber mehr, um den Körper in eine Temperatur von 33, 34 Grad dauerhaft runterzuführen über 24 Stunden. Das hat man wieder verlassen. Deswegen wirst du die Kühlpacks und Eisbeutelgeschichten nicht mehr sehen.
Haben wir das geklärt und können die Pommes anderweitig verwenden. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ja, was passiert danach, wenn man so auf dem Weg des Aufpäppelns ist?
Ja, also meistens folgt ja ein Aufenthalt auf der Intensivstation, muss man sagen, wo der Patient stabilisiert wird nach der Ursachenforschung, wo man den Patienten eventuell dann wieder zurückführt, wo man schaut, was für Schäden sind entstanden. Sind Hirnschäden entstanden? Es gibt Patienten, die auch ins Koma fallen, die auch einen Hirnschaden haben, der nicht mehr reparabel ist. Da wird Hanno gleich noch was zu sagen. Und am Ende wünschen wir uns natürlich die Erfolgsgeschichten. Das heißt, der Patient wacht auf, hat keine oder kleinere Schäden und häufig gehen die Patienten danach in eine Rehabilitation. Das heißt, sie gehen in eine Reha-Klinik oder in eine ambulante Reha, wo man ihnen hilft, wenn Schäden geblieben sind, diese quasi optimal zu beheben. Und das hast du ja eben auch schon gesagt, was alles möglich ist, wenn man einen Schaden am Gehirn hat, kann man sehr viel wieder erlernen durch andere Hirnareale. Und eine Rehabilitation ist also ganz häufig sehr, sehr gut für die Patienten. Und Hannos Geschichte auch mit dem Patienten, der dann wieder auf die Intensivstation kommt, ist da ein Paradebeispiel. Ja.
Das heißt, der Arzt vermittelt die Reha dann im besten Fall? Oder wie?
Wir melden das an. Also wir füllen das aus, gucken auch gezielt, welche Reha ist jetzt die beste anhand der Schäden, die da sind. Sind es eher Herzschäden oder Hirnschäden? Da muss man halt schauen, wo man die Patienten anmeldet und wo sie die beste Therapie bekommen, um wieder vollständig ins Leben zurückgeführt zu werden.
Ja. Und was ist der andere kritische Fall, wenn man nicht mehr so wirklich was machen kann als Mediziner? Dann gibt es wahrscheinlich irgendwie Kriterien, wo man sagt, oh, das sieht nicht gut aus. Ne?
Ja, genau. Also jetzt kommt so eine Art Disclaimer, weil wir uns vorher auch diskutiert haben. Und am Ende des Tages haben wir uns dann aber geeinigt, das jetzt auch mit reinzubringen. Was ich jetzt sage, mache ich völlig neutral. Das sind einfach nur Fakten. Ob ich das jetzt gut oder ob wir das gut oder schlecht finden, spielt dabei keine Rolle, weil das sind die Fakten. Aber wenn ich jetzt tatsächlich feststellen möchte oder feststelle, der Patient wird nicht wach, er atmet nicht mehr spontan und den Verdacht auf einen Hirntod dann habe ich verschiedene Kriterien, die ich anwende. Das muss von zwei verschiedenen Ärzten gemacht werden, die beide Neurologen, Neurologinnen sein müssen. Und zum einen testen die Reflexe, die noch vorhanden sind. Zum anderen werden die Hirnwellen abgeleitet. Man kann ja vom Herzen das EKG machen und man kann auch die Hirnaktivität messen im sogenannten EEG. Dann werden bei einem irreparablen Hirnschaden bestimmte Stoffe ein bestimmter Stoff im Blut freigesetzt. Den misst man auch. Und man macht auch noch ein Bild vom Gehirn, wo dann die strukturellen Schäden dann auch eventuell sichtbar sind. Und wenn beide Ärzte dann zu dem Schluss kommen, da ist der Hirntod da, dann steht das dann auch fest.
Das ist die traurige Variante. Wir gehen immer von der schönen aus. Und wenn man wieder gute Laune hat, denkt man über Stars nach. Also denken wir wieder über Stars
nach. Aber wie gesagt, nur 20% nach Überleben plötzlichen Herztod. Ja. Also das ist, deswegen war mir das auch tatsächlich so was Wichtiges, dass wir das auch mit reinbringen. Und da müssen wir halt besser werden. Haben wir auch Chancen, denke ich, dass das klappt.
Ja, ich habe den Star-Übergang einfach deshalb gewählt, weil ich wieder gute Laune in diesen Podcast bringen wollte. Ja. Da arbeiten wir jetzt dran. Und wie anders könnte man das hinkriegen mit Stars? Stars und Prominenten. Und auch da ist Marc ja eigentlich der Experte, weil bei dir tauchen ja hin und wieder schon mal welche auf, nämlich Sportler. Mhm. Und du bist ja im Grunde der Mensch in Köln für Sportkardiologie. Vielleicht magst du da so ein bisschen erzählen, da gibt es ja auch Herzvorfälle.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ein großes Team. Ich bin es nicht alleine. Ich möchte an meinem Team auf jeden Fall Dr. Gore noch erwähnen, der ja nun vor allen Dingen dafür die Eishockeyspieler sehr zuständig ist. Also wir haben eine große Sportkardiologie seit vielen Jahren, die hat sich entwickelt, die ist glaube ich auch in Köln jetzt bekannt. Wir betreuen die Kölner Haie, wir betreuen Viktoria Köln, viele andere Sportler kommen, bekannte Sportler kommen. Und wir wollen halt einfach im Vorfeld gucken, gibt es da angeborene Erkrankungen, die tatsächlich zum plötzlichen Herztod führen? Und vor allen Dingen, wir müssen die Sportler sensibilisieren, dass sie auf uns zukommen, wenn sie das Gefühl haben, es geht ihnen nicht gut. Herzmuskelentzündung. Ganz schwierig war die Phase während der Corona-Zeit, wenn die eine Infektion bekommen haben, weil es ja auch öfter zur Herzmuskelentzündung führte. Ja, so, ja. Und das Problem ist ja, wenn Patienten ein Problem haben, kommen die zu uns und sagen, wie komme ich zum Arzt? Mhm. Beim Sportler ist das anders. Der Sportler will das eigentlich gar nicht, weil er möchte der ja nicht auf der Bank sitzen. Er will weitermachen. Ja. Und er sitzt auch und steht unter Druck. Die verdienen ihr Geld damit. Und genauso auch der Trainer, der sagt, stell dich nicht so an. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Verhältnis zwischen Sportlern und dann entsprechend den Sportkardiologen. Hm. Ich muss sagen, bei den Kölner Haien, Viktoria, habe ich noch nie erlebt, wenn wir gesagt haben, der darf nicht spielen, dass irgendeiner nur ein Wort gesagt hat. Hm. Aber ich weiß aus anderen Bereichen, aus anderen Mannschaften, dass das schon mal vorkommen kann. Das hängt dann von den einzelnen Menschen ab. Also dann den Sportlern müssen wir wirklich auch sehr wachsam sein und sie aufklären und sagen, pass mal auf, wenn du mal Fieber hast, bitte nicht Sport machen, kein Training machen, komm mal vorbei, dann machen wir mal einen Ultraschall vom Herz, nehmen wir Blut ab, zur Not machen wir auch ein MRT, um dann solche Sachen herauszufinden. Grundsätzlich kommen die Sportler einmal im Jahr, kriegen einen Check-up, den müssen sie auch kriegen, dann kriegen sie dann die Unterschrift von uns, dass sie dann auch vom DFB oder vom Eishockeybund dann auch entsprechend von der DEL dann auch entsprechend dann auch überhaupt dann den Spielerpass bekommen.
Und was ja für die Spieler auch beruhigend ist, muss man sagen. Ist ja eine schöne Sache, wenn man das
bei okay Fußballern hat. Machen wir jetzt übrigens auch Tests bezüglich der neurologischen Situation, dass sie bei Kopfbällen da nicht noch in irgendwelche Probleme reinkommen. Also insofern ist das jetzt erweitert worden. Heißt aber auch immer mehr Aufwand in der Prävention bei den sportkardiologischen Untersuchungen. Aber sie sind natürlich absolut wichtig und außerdem sind es ja auch alles hochanständige Menschen. Es macht Spaß und dann, wenn man die Freude dann kombiniert damit, dann ist es super.
Thema Neurologie, da kann man die vorherige Folge sich anhören, Demenz, ne? Da haben wir genau darüber gesprochen, Schäden des Gehirns durch Überbelastung, wie zum Beispiel extrem viele Kopfbälle.
Genau. Ja. Deswegen mein Ziel ist ja auch, ich weiß nicht, ich finde Kopfbälle beim Fußball gehören dazu, aber ich glaube, irgendwann werden wir so viele Demenzfälle, Alzheimer sehen bei Fußballern, dass irgendwann auch mal eine Maßnahme kommt, das einzuschränken und ich glaube, ich hau jetzt mal was raus für die Zukunft, Kopfball nur noch im Strafraum und es gibt keinen Einwurf mehr, sondern einen Ball, einen liegenden Ball, der als Einwurf gemacht wird, weil genau nach dem Einwurf kommt es ja zu Kopfbällen und Kopfbälle, sagen wir mal, außerhalb der Strafräume sind ja in der Regel nicht so, außer sie heißen Harry Kane, so erfolgreich, dass man das die auch direkt im Tor unterbringt. Ja. Das heißt, glaube ich, das könnte eine Veränderung dann zukünftig im Fußball irgendwann mal erleben und vielleicht denkt man dann mal an mich, wenn ich das jetzt schon mal so sage und prognostiziere.
Der nächste Fall fürs Geschichtsbuch, ne? Nach dem Bordeaux.
Der Prophet.
Der Prophet.
Marc, ich hätte eine Frage.
Ja.
Und zwar, es gibt ja immer wieder diese Fälle von prominenten Sportlern. Ne, den
Eriksson.
Eriksson zum Beispiel haben wir ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Die werden ja auch durch solche Screening-Programme gejagt, noch und nöcher. Jetzt ist der durch das Raster gefallen, sage ich mal.
Ja.
Naja, ist ja passiert. Also es ist
die Frage ist
ja,
was jetzt der Eriksson hatte. Ich glaube, dass er eine Herzmuskelentzündung hatte, die er dann irgendwie ein paar Tage vorher erworben hat und dann durch die Entzündung, das war ein EM-Spiel, ne? Ich meine, da wird dann auch ein Eriksson, das ist ja ein gestandener Mann, toller Fußballer, der wird dann vielleicht, ich unterstelle ihm das, ich weiß es nicht, sagen, komm, ist nicht so schlimm, Aspirin, mach weiter. Und dann ist dann die Entzündung da, obwohl im Vorfeld, vielleicht einen Monat vorher, die gesamte Mannschaft gecheckt worden ist. Ne? Das ist dann immer spekulativ. Also ich glaube nicht, dass er irgendetwas angeboren hat. Hätte er eine Herzmuskelerkrankung, würde er jetzt nicht bei Manchester United spielen.
Genau.
Er hat ein Defi, er spielt damit, also er wird eine Erkrankung gehabt haben, die dann irgendwann wieder reversibel war, da passt eigentlich die Myokarditis, die Herzmuskelentzündung am besten.
Und manchmal findet man ja gar nichts, ne? Bei Sportlern.
Das ist auch der Fall, das macht die Sache natürlich dann auch noch schwieriger manchmal, aber jeder weiß ja, wie die Situation war, da bei dem Spiel, ich glaube Samstagnachmittag, man saß da, ne, Dänemark gegen Finnland, dann 43. Minute, plötzlich sah man dann wieder eine den Ball mit Einwurf dann zum Eriksson warf und der Eriksson, der konnte den leichtesten Ball nicht annehmen, fiel so nach vorne Und dann dachte man, was ist denn da los? Und dann war dann in dem Moment Kammerflimmern da. Und ich habe es ja vorhin erzählt, 6-Sekunden-Regel. Oh, ja. Dann ist er bewusstlos, lag da, hat aber nur ein Riesenglück gehabt, weil auf der Bank saß ein Notarzt aus Remscheid, der sofort hingelaufen ist mit dem Defibrillator und ihn gerettet hat. Und als ich einmal in der Szene sah, wie der eine vom Team den Daumen nach oben hob, da habe ich mir schon gedacht, das war mit Sicherheit Kammerflimmern, was defibrilliert worden ist. Da war die Situation eigentlich schon gebannt. Aber wir natürlich, die das alle nicht so wussten, die haben natürlich dann über Stunden gedacht und gehofft. Aber dann ist eigentlich das Problem auch schon gelöst, wenn innerhalb von 5 Minuten das Kammerflimmern beendet wurde.
Gibt, glaube ich, keinen besseren Ort, um plötzlich ein Herz zu haben, als mitten am Fußballplatz.
Und du fällst weich. Hanno, du fällst weich.
Absolut.
Das und ist richtig. Ich habe mal die Geschichte gehört, dass Gerald Asamoah hat ja eine Hypertrophie, einen verdickten Herzmuskel, der auch zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Und der hatte immer einen Defibrillator dabei im Team, im Mannschaftsteam.
Aber einen externen.
Extern.
Er wollte
keinen. Dieses Gerät hat mal einen Zuschauer im Schalke-Stadion, wenn ich richtig informiert bin, gerettet, weil der auf der Tribüne kollabiert ist und der Arzt, der betreut mit diesem Defibrillator, ist dann da hingelaufen, hat den dann gerettet. Wow. Das war noch vor der AED-Zeit, also den automatischen externen Defibrillatoren, die heute ja häufig hängen in den Stadien und die man sich jederzeit holen kann.
Damals durftest du ja mit Defi implantiert niemals Sport machen. Also kein Profisport. Das wird jetzt ja doch etwas anders gesehen. Aber zu der Zeit von Asamoah war das eben so, wenn der den bekommen hätte, hätte er nicht mehr spielen dürfen. Deswegen hat er ihn abgelehnt.
Ach so. Okay.
Wobei ich auch mit der Frage so ein bisschen drauf hinaus wollte. Meinst du denn, das Screening ist der Weisheit letzter Schluss?
Naja, es grenzt zumindest was ein. Es ist gut, aber ich glaube, die Prävention bei Sportlern ist an oberster Stelle. Hast du ein Problem, bitte öffne dich, egal, auch wenn du jetzt einfach nicht spielen kannst, aber dafür hast du eine Karriere gerettet. Ich glaube, das ist so wichtig. Prävention und großes, wichtiges Statement, wenn du Fieber hast, bitte kein Trainieren.
Aber es ist ja wie Karies, du machst einmal eine Zahnarztuntersuchung im halben Jahr und du denkst dir ja eigentlich, es kann nichts passieren, dann gehst du aber wieder hin und auf einmal hast du ein Loch im Zahn, weil du die Momente einfach
Weil du keine Zahnseide und keine Flüssigkeit oder dieses, was du da nimmst, Listerine oder wie auch immer das heißt, nimmst. Also insofern, du musst einmal checken, einmal im Jahr, aber trotzdem auch was tun.
Das
im Leben, das immer so ist, kann ich jetzt als erfahrener Mensch jetzt bestätigen.
Damit nicht Karies und Baktus ankommen. Ne?
Genau, so war's.
Auf der anderen Seite aber, und das finde und glaube ich, das ist der viel, viel häufigere Fall, dass man während solcher Screening Untersuchungen Dinge feststellt, die letztendlich nach der ganzen Abklärung aber gar keine Pathologie darstellen. Na, also das heißt, wir finden was im EKG, irgendwelche Auffälligkeiten oder sogar in der Echokardiographie und machen dann auch weiter Untersuchungen wie ein MRT, wo wir den Spieler aus oder die Spielerin aus dem Verkehr ziehen müssen, bevor wir es haben. Aber bis es soweit ist und man eine definitive Diagnose hat, muss man sich auch überlegen, dass diese ganzen falsch positiven Befunde ja auch viel mit den Menschen machen. Das ist ja deren Leben. Die haben dann auch Existenzängste, die sie umtreiben. Und ich denke, da muss man auch gut und sensibel sein. Da bist du natürlich an vorderster Front. Ich denke, aber das ist bei diesen generell bei diesen Screening-Programmen auch unabhängig vom plötzlichen Herztod auch immer ein Problem, dass man viel findet, was letztendlich gar keinen Krankheitswert hat.
Deswegen habe ich auch gerade schon gesagt, es ist ein anderes Verhältnis zwischen Arzt und Patient, wenn du Profi- und Leistungssportler hast, die damit ihr Geld verdienen. Und natürlich kannst du plötzlich mal eine Nierenzyste finden beim Eishockeyspieler, der natürlich dann Probleme hat, weil die kann auch mal einbluten durch irgendwelche Traumata, die ja nun natürlich auch beim Eishockey zum Teil gewünscht sind bei Checks. Und das ist echt ein Problem, aber vielleicht auch eine Rettung. Und das muss man so sehen. Nur für den Sportler ist es natürlich in dem Moment erstmal eine Katastrophe.
Stellst du denn generell dann auch tatsächlich ein Sportverbot aus?
Wenn es so ist, muss ich das. Das wird von mir erwartet. Wenn ich das nicht tue und es würde was passieren, würde ich, glaube ich, moralisch, aber auch juristisch, forensisch ein Problem haben.
Beispiel, du hattest den verdickten Herzmuskel an. Ne? Mhm. Wenn man den hat, dann hat man eine Chance von 1 zu 1000 beim Sport umzufallen. Ungefähr, gibt Zahlen dazu.
Okay.
Habe ich mir vorher auch rausgesucht, das kommt jetzt nicht spontan.
Beruhigend.
Das hättest du gar nicht.
Ja, nee, aber darüber können wir ja diskutieren. Und wenn ich dem Sportler sage, du hast jetzt die Chance, wenn du weiter Sport machst, von 1 zu 1000 daran zu sterben, ist das nicht in Ordnung, wenn wir ihm die Entscheidung überlassen?
Dem Sportler.
Absolut.
Dem Sportler. Okay.
Das Problem ist halt nur, er darf, sagen wir mal, wenn er jetzt ein Defi hätte, darf er mit dem Defi natürlich dem anderen Mitspieler oder dem Gegner im Spiel, den darf er nicht gefährden. Das ist das Wichtigste. Und das ist dann auch die sogenannte Einzelfallentscheidung, jetzt mittlerweile zu entscheiden, darf er mit Defi weiter Profisport machen, was ja früher nicht erlaubt war. Aber wir haben ja auch schon viele Studien jetzt auch dann auch gehabt, auch analysiert. Und die haben gezeigt, dass das Risiko als Defi-Patient, sagen wir mal, Schaden anzurichten, extrem gering ist. Das war so eine ICD Sports Safety Register, so hieß das. Ja. Habe ich mir nochmal aufgeschrieben und da war es sehr, sehr gering. Es gibt nur eine Rhythmusstörung, die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie. Ja, lass, ich übersetze es direkt.
Ich wollte gerade
sagen. Das heißt, wenn jemand geboren, angeboren eine Veränderung der Gene hat, dass Muskulatur in Fett umgewandelt wird und die Grenze zwischen Fett und Muskulatur im Herzmuskel führt zu Erregungsrhythmusstörung, dann ist es so, dass die häufig VTs, Kammerflimmern bekommen, wenn sie Sport machen, wenn sie einen hohen Sympathikotonus haben. Ja. Und die, das war in diesem Register zu sehen, die hatten häufig Schocks. Und wenn so eine Grunderkrankung vorliegt, dann würde man vom Sport abraten und sagen, das ist nicht erlaubt.
Mhm. Ja. Dennis, ich weiß ja zufällig, dass du ambitionierter Laiensportler bist. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über
Profis. Betonung auf Sportler oder Laien? Ich weiß es nicht.
Ja, wie war die Betonung von dir? Amateur.
Er beleidigt mich immer, das merkst du.
Ja, ich merke das. Ja, ja. Es ist gut, dass ich zwischen euch stehe.
Wenn ihr wüsst, dass ich in der Plank schlafe, ne, dann würde er nicht so reden. Ne?
Vor allem klingt das sowieso Laiendarsteller, so Nachmittagsprogramm und Gerichtsshows.
Jetzt haben wir aber ganz viele Profisportler darüber geredet und da habe ich auch eine Zahl mitgebracht. 1 zu 200.000 pro Jahr fallen um. Ne, also das ist schon sehr, sehr wenig. Ich glaube, für unsere Zuhörer sind ja auch keine Profis. Dennis, wie sieht es da aus im Breitensport?
Also im Breitensport muss man sagen, reden wir auch von den Wahrscheinlichkeiten, den plötzlichen Herzschutz zu erleiden. Und da ist es so, dass zwischen dem 45. und 75. Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit immerhin 10,9% bei Männern liegt und 2,8% bei Frauen. Warum Frauen weniger? Ich glaube, das sind die Risikofaktoren, die in den Rahmen, wo die Studien gemacht worden sind, noch anders waren. Die Frauen gleichen sich da an. Die haben früher einfach weniger geraucht, weniger ungesund gelebt. Aber das ändert sich, glaube ich, und die Zahlen werden zusammengehen. Muss aber sagen...
Oder leben wir Männer einfach gesünder?
Kann auch sein, ja.
Manche.
Wichtig ist, durch die Risikofaktoren steigt das Risiko enorm an. So, und wenn wir jetzt Sport betreiben als Leistungssportler und wir machen jetzt Spitzensport-Wettkampf, dann steigt unser Risiko leicht an, aber immer noch nicht so hoch wie jemand, der Breitensport macht und untrainiert, exzessiv sich belastet, der hat das höchste Risiko, was hundertfach, glaube ich, so hoch ist wie beim normalen Sportler. Das heißt, unser Risikofall ist nicht der Profisportler, sondern der Untrainierte, der auf einmal Sport machen will und sich völlig überlastet. Ja. Der hat das höchste Risiko, am plötzlichen Herzschutz beim Sport zu versterben.
Ja. Ich finde es auch sehr gut, dass du es sagst, weil grundsätzlich müssen wir ja eins festhalten, Sport ist kein Risiko für den plötzlichen Herztod. Das heißt ja, oh Sportler, oh, das ist ja ganz gefährlich und wie kann der nur, das ist totaler Quatsch. Die Sportler haben kein eigenes Risiko. Die Frage ist, wie man damit umgeht, wie man vorbereitet reingeht und der eben einfach mal nebenbei unvorbereitet, ohne Vorbeugung und ohne Diagnostik da reingeht, hat ein viel höheres Risiko, dass er was hat. Also insofern bitte immer Sport machen, natürlich vernünftig, aber das ist ganz wichtig, weil das Risiko mit Sport einen plötzlichen Herzschutz zu erleiden ist eigentlich geringer, weil ich trainierter bin, schlanker bin und die Risikofaktoren dann im Griff habe, die sonst den plötzlichen Herztod bei manchen Menschen auslösen.
Ab wann ist man Athlet und kein Breitensportler mehr? Wie oft muss man da Sport machen, um so als Profi zu gelten? So?
Also Profi heißt ja, ich verdiene mein Geld damit. Ja. Mhm. Das heißt, im Fußball ist das bis zur Regionalliga. Mhm. Und dann ist es so, dass du natürlich dann überlegen musst, es gibt ja auch Amateursportler, die zum Beispiel für einen Ironman trainieren, auch über 60-Jährige. Die trainieren jeden Tag. Das sind für mich schon Leistungssportler.
Also da habe ich was mitgebracht. Ich war im Sportkardiologie-Kurs vor kurzem und die haben gesagt, 5 bis 6 Mal die Woche, 2 bis 3 Stunden am Tag und Teilnahme an Wettkämpfen. Das definiert den Leistungssportler und der Profisportler ist der Geld verdient. Das wird rein über den Gewinn definiert. Aber da sieht man, wie viel Sport man machen muss, um Leistungssportler zu sein.
Wahnsinn,
Marc, würdest du da Paul Gascoigne und Mario Basler einordnen?
sind das wirklich Profisportler gewesen?
Ja, doch. Also die waren beide schon überragende Fußballer.
Aber hat der Basler nicht immer geraucht?
Ja, auf
der
Bank. Darf ich noch eine kleine Story erzählen?
Ich war
im Olympiastadion damals noch, als es das noch gab. Und das war das letzte Spiel Bayern München gegen Werder Bremen. Mhm. Und Werder Bremen hätte durch einen Sieg in München deutscher Meister werden können. Ich meine, das war 1994.
94, weil da Dortmund gewonnen.
Richtig, und Dortmund spielte zu Hause, ich meine, gegen den HSV. Und ich war eingeladen und dann war ich im Stadion und da hat man mich eingeschmuggelt und ich saß auf der Pressetribüne, weil da war dann noch ein Platz frei und dann hatte ich so einen Presseausweis dabei und dann gucke ich das Spiel, vor dem Spiel natürlich, bin schon früh da und ungefähr eine Dreiviertelstunde vorm Spiel sehe ich Mario Basler, wie er vom Auftraben plötzlich sich auf die Pressetribüne setzt, setzt sich mit einem Pressemann hin, unterhält sich, der bietet ihm eine Zigarette an. Beide rauchen eine Dreiviertelstunde vor dem Beginn des Spiels eine Zigarette, dem wichtigsten Spiel des Vereins in der Saison. Sie hätten durch einen einfachen Sieg, egal wie Dortmund gespielt hat, Meister werden können. Haben natürlich dann gegen Bayern, ich glaube, 3-1 verloren.
Das ist tatsächlich spektakulär.
War wahrscheinlich nicht die Zigarette, aber das war damals so üblich. Wenn ich mir heute vorstelle, dass da irgendwie Sané auf der Bank eine Dreiviertelstunde vor eine Zigarette raucht, ich glaube, da würde, glaube ich, der Untergang bevorstehen.
Das ist richtig. Da wird das Spiel abgesagt. Wahrscheinlich bei Mario Basler hat man es erwartet.
Da fehlte dann aber nur auch noch das halbe Weizen.
Ja. Das ist richtig.
Ich habe mal nachgeguckt, wo man jetzt sein langfristiges Risiko durch Sport am meisten reduziert, bei welcher Art Belastung. Mhm. Wenn man jeden Tag zur Arbeit eine halbe Stunde relativ schnell geht, zweimal in der Woche 45 Minuten joggt und eine Stunde ein bisschen Aerobic macht im Fitnessstudio. Mhm. Das ist so das Beste in der Summe. Der beste Kompromiss zwischen sehr hohem Leistungssport, sage ich mal, wo man auch dann auch Gefahr läuft, sein Herz zu schädigen auf andere Art. Das ist jetzt nicht unser Thema. Und aber die besten Langzeiteffekte durch den Sport hat. So, das ist so die Benchmark so für unsere Zuhörerinnen, wenn die da so gucken.
Das heißt, man sollte seinen Job generell mögen, weil sonst geht man da nicht schnell hin wahrscheinlich. Ne?
Ist eher der Rückweg. Ist ja immer schön, wenn man es integrieren kann. Ne? Marc, du fährst ja auch immer mit dem Fahrrad.
Das ist ja meine Taktik gewesen seit 18 Jahren. Ich fahre ja jeden Tag mit dem Fahrrad in die Klinik und habe dann hin zurück etwa 45 Minuten und die kann mir keiner nehmen. Dann am Wochenende natürlich auch nochmal aufs Spinning-Fahrrad, Samstag und Sonntag, und deswegen hilft mir das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ist ja auch ganz wichtig. Wenn du Sport machst, bist du glücklich. Ja. Endorphine sind frei. Die Schiffe auf dem Rhein, alles ist gut, gib keine Sorgen, kein Dennis, der dir Sorgen macht.
Hallo?
Aber wir haben gerade über den Job gesprochen, der dir Spaß macht. Du bist ja auch Sportmediziner, wie kommt man eigentlich dazu? Weil eigentlich bist du ja Kardiologe, muss man sagen.
Also ich muss sagen, ich bin kein Sportmediziner, ich bin Sportkardiologe, da gibt es einen Unterschied. Das heißt, du kannst Sportmediziner werden, das ist eine Zusatzbezeichnung zu irgendeiner anderen Facharztbezeichnung, die du schon geworden bist. Du kannst auch Anästhesist sein und dann machst du deinen Sportmediziner. Und da musst du natürlich wirklich viel tun. Da musst du 240 Stunden Kurse machen insgesamt und da musst du noch bei einem Verein als Sportmediziner tätig sein, und zwar 120 Stunden. Das musst du dann nachweisen, dann kriegst du die Möglichkeit, dich als Zusatzbezeichnung Sportmediziner zu bezeichnen. Mhm. Sportkardiologe ist eine Zusatzqualifikation, also ich werde Kardiologe und muss natürlich bestimmte Dinge dann auch leisten, Kurse absolvieren und Vereine betreuen, um dann Sportkardiologe zu werden. Das ist aber nur eine Zusatzqualifikation. Nur mal zur Definitionsbildung und das ist ganz wichtig, es macht Spaß. Ich glaube aber, das ist die Freude am Sport, die zu kombinieren mit der Kardiologie, für mich das Hauptmotiv war. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mein ganzes Leben, sagen wir mal, ich war nie irgendwo ein wirklich guter Sportler, habe mich aber immer redlich bemüht. Aber trotzdem, es war immer ein Traum, irgendwie eine Kombination zwischen Sport und Medizin hinzukriegen. Und jetzt durch die Sportkardiologie habe ich das geschafft und bin auch sehr dem Dr. Gohr sehr dankbar, der 2014 gesagt hat, wir wollen was machen. Und dann sind wir zu den Kölner Heinen gefahren. Und es war eigentlich so einfach. Die waren so dankbar, dass wir da waren, weil die natürlich, sagen wir mal, gar nicht das schaffen, dass die Spieler, auch die Jungspieler, untersucht werden. Mhm. Und dann hat das angefangen und nun ist das wirklich eine tolle Freude. Und dann, wenn man im Stadion das Krankenhauslogo sieht, wie gestern Abend beim Spiel gegen Augsburg in der Lanxess Arena oder bei Viktoria Köln, dann ist es eine tolle Bestätigung und es macht einfach glücklich.
Und wir grüßen die Haie, weil die Zusammenarbeit ist ja auch verlängert worden, glaube ich, dieses Jahr, oder?
Ja, die ist verlängert worden und das ist ein Ausdruck unserer Zusammenarbeit, die erstklassig ist, genauso aber auch mit Viktoria Köln. Mhm. Und so machen wir natürlich dann auch immer weiter. Und ja,
was ist dein Tipp? Steigt Viktoria Köln dieses Jahr auf in die, was wäre es, zweite dann?
Selbstverständlich steigen wir auf. Es wird es werden nur ein paar Siege jetzt nochmal fällig. Also ich glaube, gegen Ulm müssen wir jetzt mal loslegen. Wir hatten einen sehr starken Beginn und wir haben ja auch Werder Bremen in der ersten Runde geschlagen im DFB-Pokal. Das war ja schwierig. Gegen Frankfurt war es ein ganz enges Match, hätten wir auch hinkriegen können. Also wir haben eine ganz tolle Mannschaft und wir haben einen unglaublich guten Trainer. Olaf Janssen ist ein toller Trainer, so wie Uwe Krupp für die Kölner Haie. Und der große Traum ist natürlich klar, einmal mit den Kölner Haien deutscher Meister zu werden, das letzte Mal 2002, vielleicht auch mit Viktoria aufzusteigen. Aber das kann man auch nicht erzwingen. Dann plötzlich hat man einen Fluss und einen Flow, dann weiß man, wie das ist, das Selbstvertrauen ist da und dann klappt es und man darf nur nicht zu sehr pushen.
Im Moment läuft es ja ganz gut, ne?
Bei den Haien?
Ja. Wir könnten dopen. Das wäre noch eine Option. Dann würden wir damit doch signifikant die Leistungsstärke der Kölner Haie steigern.
Wobei
das wollen wir nicht.
Du weißt, dass das eine öffentliche Sache hier ist. Ich wollte nur mal nachfragen.
Ach so. Muss ich das EPO wieder wegräumen aus meinem Schrankgrund.
Jetzt haben die Sportler, haben wir drüber gesprochen, die haben natürlich den Vorteil, dass die jetzt eingeladen werden zu der Untersuchung, zur kardiologischen. Jetzt Privatpersonen, Herr Müller, Frau Müller.
Kann kommen.
Die können auch vorbeikommen.
Werden kommen, müssen kommen, also sie müssen nicht zu uns kommen. Das ist ja ganz wichtig. Wir sind eine Sportkardiologie, aber es gibt ganz, ganz viele Kardiologen, auch niedergelassene Kardiologen, die das ganz, ganz toll machen. Mhm. Das heißt, also muss einfach mal gucken in der Stadt, wer ist sportkardiologisch tätig. Dann geht man hin und dann reicht es ja nicht aus, ein Echo, also eine Ultraschalluntersuchung zu machen, ein EKG. Mhm. Und wovon ich natürlich sehr viel halte, ist auch dann eine Spiroergometrie auf dem Laufband, auf dem Fahrrad, damit ich dann auch weiß, bei welcher Pulsfrequenz mein Laktat anfängt zu steigen.
Das ist die Untersuchung, wo die Masken drauf haben. Ne?
Die Maske auf, dann messen wir das CO2 beim Fahrradfahren oder beim Laufen und dann wird gleichzeitig noch Blut am Ohrläppchen abgenommen, damit wir sehen, ab welcher Pulsfrequenz das Laktat steigt, damit wir dann einen Trainingsplan erstellen und sagen, okay, bei der Frequenz 2/3 laufen und dann ein Drittel auch mal drüber hinaus, High-Intensity-Training bedeutet das und dann sind die top vorbereitet und wissen, dass sie auch effektiv sind und auch nicht übereffektiv. Wenn zu viel Laktat freigesetzt wird, wird der pH-Wert ja sauer und dann werden die ganzen Stoffwechselprozesse nicht optimal laufen und dann ist man natürlich auch gefährdet, da Muskelfaserrisse und solche Verletzungen zu bekommen. Also insofern eine richtige, optimale Vorbereitung heißt nicht nur sehen, dass kardiologisch alles in Ordnung ist, sondern auch mit einer Spiroergometrie dann entsprechend den Trainingsplan zu erstellen. Das reicht auch für einmal im Jahr oder alle 2 Jahre, aber das sollte man einmal gemacht haben.
Mhm. Ich habe einen wichtigen Appell. Oh. Wenn ich ein Mann bin und es ist der erste. Es ist Neujahr. Gott. Ich ignoriere diesen Kommentar. Und ich stelle mich auf die Waage und ich sehe, oh je, ich habe stark an Gewicht zugenommen. Ich habe jetzt seit 5 Jahren keinen Sport gemacht und ich habe meine letzte Marlboro geraucht und sage mir, okay, ich habe ein super Ziel. Jetzt möchte ich Marathon laufen. Das löst meine Probleme. Bitte, bitte, bitte geht zum Arzt vorher, lasst euch überprüfen, bevor ihr anfangt, untrainiert in Spitzenbelastungen zu gehen und euch zu überlasten, denn das ist das höchste Risiko für einen plötzlichen Herztod. Mhm. Kommt zu uns, kommt zum Hanno in die Praxis, lasst euch durchchecken und ihr tut damit wirklich was Gutes und es passiert kein Unheil. Das ist ganz wichtig.
Das ist ja schon eine Art Key-Message, die du hier rausballerst.
Ich weiß. Oh, da gibt es wieder 4. Ich guck mal im Zettel.
Ja, aber wir sind auch ziemlich am Ende angekommen. Ja,
ich glaube auch.
Wobei, ich hätte noch eine Frage. Tatsächlich, du hast eben gesagt, Marc, Laktat hört man andauernd immer, die Spüller müssen zum Laktattest. Was ist Laktat überhaupt?
Milchsäure, was dann produziert wird, wenn der Sauerstoff in der Luft nicht mehr ausreicht, in der Lunge in Energie umgewandelt zu werden. Mhm. Und dann wird das umgewandelt, dann wird eine andere Energieform produziert und die wird aber abgebaut in Laktat. Mhm. Und das ist im Grunde genommen dann der anaerobe Stoffwechsel, wo also Sauerstoff keine Rolle mehr spielt. Das ist in begrenzten Dingen auch möglich. Und wenn die Kölner Haie die letzten Meter noch gehen, dann sieht man auch, wie schwer die sich tun, weil dann natürlich das Laktat schon hoch ist, weil sie bis zur Grenze gehen und dann kann man schon fast gar nicht mehr richtig laufen. Andere Spieler muss den richtig wegschieben noch bis zur Bande. Das heißt, ideal ist die Sauerstoff- oder Energieausschöpfung durch Sauerstoff und ist das nicht mehr ausreichend zur Verfügung, dann kommt es zur Bildung von Laktat. Und Laktat hat, wie gesagt, durch die negativen sauren Eigenschaften auch Einflüsse auf die gesamten Stoffwechsel und die sind natürlich dann für die entsprechenden Organe, gerade für den Sportler, für die Muskulatur natürlich nicht gut. Mhm. Aber bis zum gewissen Maß ist Laktat auch gut und wie unsere Spieler immer sagen, Laktat heißt Schmerz.
Okay, ja, Sport ist Mord. Bevor wir den Laden dicht machen, Hanno, wollen wir uns zusammen die Key Messages vortragen, weil wir werden ja eh gefilmt und das jetzt abzulesen und zu sagen, ja, habe ich mir auswendig gemerkt, macht überhaupt keinen Sinn, glaube ich, oder? Wollen wir die abwechselnd lesen? Du hast ja auch einen Zettel vor dir.
Ja, unbedingt. Das kriege ich hin, vorlesen. Okay, also 1. Das musst du, eigentlich musst du
eigentlich
eins machen.
Eigentlich muss ich das machen, genau.
Eigentlich musst du eins machen.
Das ist die Prüfen-Rufen-Drücken-Methode. Also Leben retten funktioniert genau darüber, dass man im Ernstfall erstmal prüft, was ist los, dann den Notarzt anruft, 112, und dann im Stay-Alive-Rhythmus den Brustkorb eindrückt.
Und gern noch eine AED holen oder holen lassen, wenn er in der Nähe ist.
Ja. Keine Angst vorm Sport, das ist ja das, was du gesagt hast, Marc. Ne? Also der langfristige Vorteil des Sporttreibens ist viel, viel höher als das Risiko beim Sport, tot umzufallen.
Mhm. Ja, dann drittens, man sollte ein Screening machen und ab 35 kriegt man das auch noch kostenlos spendiert von der Krankenkasse. Spricht also erstmal nichts dagegen. Dauert wahrscheinlich auch nicht so lange, oder? Wie schätzt ihr das ein? Wie viel Zeit muss man da mitbringen?
Hanno, du bist der Experte.
Ja, also halbe Stunde, dreiviertel Stunde.
Ach, gar nicht mehr.
Mit EKG, Echo und Ergo.
Mhm. Ne? Man muss nicht.
Bei uns geht es immer relativ zügig.
Organisiert seid wahrscheinlich auch. Das ist ja auch ganz wichtig.
Das ist dann in der Praxis das A und O. Ja. Ohne gute Organisation geht da gar nichts. Mhm. Ja.
Und die vier.
Genau, die Hauptursache des plötzlichen Herztodes ist die koronare Herzerkrankung. Das heißt, na, das hatte ich ja auch in der Folge schon mal gesagt, Prävention der KHK gleich Prävention des plötzlichen Herztodes. Und das ist, genau, und da verweisen wir auch auf quasi Folge 1 bis 8.
Unbedingt, wir haben da ja Material vorbereitet.
Ja, das ist auf jeden Fall episch, das
Material. Genau. Es kommt noch mehr, unter anderem haben wir demnächst auch nochmal Gäste, aber erstmal sollten wir dem heutigen Gast danken, der sich wieder Zeit genommen hat und wir sind ja immer ein bisschen länger als so andere Podcasts sind wieder, deswegen vielen Dank, dass du über eine Stunde wieder mit uns geplaudert hast, Marc.
Das ist kein Problem, ich freue mich sehr, ich hoffe, dass es ein bisschen geholfen hat und irgendwann sehen wir uns wieder und dann bin ich vielleicht trotzdem noch ein drittes Mal eingeladen.
Auf jeden Fall.
Und ich würde auch ein drittes Mal sehr gerne
du
kommen.
Du musst eigentlich unterschreiben, dass du noch ein drittes Mal
kommst. Ja, das mache ich gerne, wenn ihr mich haben wollt, bitteschön, müsst ihr dann wissen,
was ihr da tut. Kommst du nicht mehr raus.
Nein, will ich auch nicht.
Sehr gut. Ja, dann haben wir noch eine Folge dieses Jahr. Das wird so die Vorweihnachtsfolge. Was wir da machen, verraten wir noch nicht, aber wird...
das ist Überraschung.
Das wird schön.
Spektakulär.
Spektakulär. Lecker, wie der Holländer sagt.
Und Frikandelrezept.
Genau. Ansonsten können wir vielleicht noch sagen, dass wir hier im Krankenhaus kürzlich eine neue Lounge eröffnet haben. Wollen wir da noch einen Satz drüber verlieren? Weil das war ja auch so ein Thema.
Ja, wir haben jetzt in der Kardiologie die Ambulantisierung begonnen. Das heißt, Patienten, die behandelt werden mit dem Herzkatheter, ohne eine Gefäßstütze, ohne einen Stent und auch Schrittmacher, die werden am selben Tag jetzt nach Hause geschickt. Mhm. Und da haben wir eine wunderschöne Cardio-Lounge eröffnet. Die sieht aus wie so ein Wellness-Park auf Mallorca. Und dann werden die dort betreut und danach geht es nach Hause. Das heißt, wir haben viel, viel organisiert, Organisationsstrukturen geändert, Personal und eben die Räumlichkeiten. Und jetzt ist der Prozess der Ambulantisierung in der Kardiologie eingeleitet, der sicherlich die nächsten Jahre weiter voranschreiten wird. Die Kardiologie wird ein ambulantes Fach.
Ja. Aufmerksame FollowerInnen werden das gesehen haben. Bei Instagram vom Herzzentrum kann man das zum Beispiel sehen. Mhm. Da gibt es Bilder von eben dieser Cardio-Lounge, die tatsächlich schick geworden ist. Und ansonsten, finde ich, war das ein nettes Treffen erneut. Diesmal zu viert. Warum nicht? Also ich finde das großartig, wenn wir Gäste dabei haben, ehrlich gesagt. Toll. Und ja, freue mich auf die nächste Folge.
Vielen Dank, Marc.
Absolut. Gerne. Danke, Hanno. Danke, Dennis. Danke, Lars.
Vielen Dank, Lars.
Danke, Lars.
Bis demnächst.
Tschüss.
Ciao.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Podcast gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.